We come in peace.
What do you want?
We want the Eye of Jupiter. So let's just skip all the denials and protestations and go straight to it. We know that you have people on the ground. And we know that you've found the original settlement of the 13th tribe.
It also doesn't take a lot of deduction to conclude that the only reason you haven't cut your losses and jumped away by now is that you've probably found the artifact, but you haven't been able to retrieve it yet. Is that about right, Madam President?
We have our people on the surface. We're not leaving them behind.
That's a touching but not very convincing idea.
Look, the chances that we've all converged on this small planet at the same time are infinitesimally small. So we all understand it's not chance. You want the Eye. The Cylons want the Eye. I would like to discuss the practical issues that come to hand, and there are some, so that we can reach some accommodation.
The less this man says, the better this will go.
Wait a minute. If it wasn't for me, the Cylons would have blown you out of the sky 2 seconds after we'd arrived.
I think you can handle this alone, if you can stomach it.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Hi. Sollten wir wieder übergehen zur Vorstellung mit vollem Namen eigentlich?
Mir reicht das.
Ich finde auch
mir
so ein bisschen
vor. Mit dem Vornamen.
Genau, wir sind mit unserer Hörerschaft, Hörerinnenschaft auf du und du. Und
hast du dich jemals schon mit vollem Namen vorgestellt?
Ja, ja.
Ah, okay,
ja.
Gut.
Ich hatte ja auch früher mal so ein kleines Snippet, so ein Teaser. Wie nennt man das denn?
Kleinen Trailer.
Jingle? Oh Gott, dafür gibt es einen Namen.
So, genau.
Ich hab's vergessen. Und da wurde mein kompletter Name genannt, inklusive dem meines Co-Hosts. Und dann hatte ich eben irgendwann aufgehört, regelmäßig mit anderen Leuten zu podcasten.
Okay.
Ja.
Ich meinte jetzt in unserem Gespräch, ich glaube, wir haben uns noch nie gegenseitig mit vollem Namen vorgestellt.
Nee, das ist auch so ein bisschen sehr förmlich. Ne?
Ja. Ja, also zumindest, wenn das ein loses Gespräch zwischen uns ist, schon.
Ja.
Gut, gut.
Ich glaube, die Vorstellung nur mit Vornamen, das fördert auch die parasoziale Beziehung zu unserer Hörerinnenschaft.
Ja, genau.
Ja, ja. Bis sie einem irgendwann diese Mail schreiben, so von wegen, hey, ich bin dein bester Kumpel, das weißt du vielleicht noch nicht, aber ich habe Folgendes zu sagen zu deinem Podcast,
ja, gut,
und willst dich mal das und das
schwierig
machen.
Ja, ja, okay.
Also so ein bisschen Distanz ist gut, aber nicht in diesem Fall. Weil,
ja, aber das ist ja normal, also das ist ja, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich, dass man halt diese parasozialen Beziehungen dann automatisch entwickelt, wenn man halt regelmäßig Leuten zuhört.
Ja, ja.
Oder zusieht halt, wie in meinem Fall mit meiner Pitt-Familie.
Ich verstehe das, ja. Ich möchte auch sagen, alle Menschen, die auf Genre-Kino stehen, die auf Sci-Fi-Serien stehen, die auf das stehen, was ich mag, das sind alles meine allerbesten Freundinnen und Freunde. Und dann lerne ich sie vielleicht doch mal kennen und denke mir, hätte ich mich doch mal mit vollem Namen vorgestellt, um so ein bisschen Distanz zu schaffen. Ach, Patrick, du bist für sie immer noch Herr Lohmeier. So.
Ich, also ganz ehrlich, mein, aber nicht Traum, aber so das Erlebnis, das ich einmal noch erleben möchte, ist, dass mich irgendjemand random, wenn ich unterwegs bin im Kino oder, keine Ahnung, beim Einkaufen oder wo auch immer, anspricht und sagt, entschuldige bitte, aber bist du Britt-Marie vom Podcast?
Ja.
Ich so, ja, woher weißt du das? Ich habe dich an der Stimme erkannt. Das ist wahrscheinlich super creepy, aber auch irgendwie geil. Also es ist mir noch nie passiert. Ich glaube auch nicht, dass mir das je passieren wird. Dafür bin ich einfach zu, also ist mein Verteilungskreis zu klein.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Synchronstimme wäre oder so, das hört man ja manchmal von Leuten, die synchron machen, für bekannte Schauspieler oder so, dass denen das passiert. Aber das wäre noch sowas, wo ich sage, okay, wow.
Ich hatte letztes Jahr mal ein Erlebnis, das ist auch nicht zum ersten Mal, aber es ist immer wieder, ich muss sagen, es trifft mich immer wieder. Ich sage jetzt auch nicht den Rahmen und auch nicht den Namen der Person natürlich, aber auf einer Veranstaltung, an einer Kinoveranstaltung traf ich eine Person, die ich überhaupt nicht kannte, die mir vorgestellt wurde durch einen gemeinsamen Bekannten, und dann sagte diese andere Person, die ich noch nicht kannte, so, ja, ich kenne deinen Podcast. Aber da kam gar nichts mehr danach. Ich so, ach cool. Und da war einfach Schweigen. Ich dachte, okay, das ist merkwürdig. Kein lobendes Wort, kein, ich finde euch richtig scheiße oder okay. Ja, macht total viel Spaß, oder einfach nur, ich kenne dich.
Okay, und das heißt jetzt was?
Gar nichts. Ich glaube, die Person sagte dann, ich hole mir ein Bier, und dann war sie verschwunden. Wir haben kein Wort mehr gewechselt den Rest des Abends.
Ja. Okay, aber zumindest kam nichts Negatives. Aber ja, kann ich verstehen. Ist auch ein bisschen komisch.
Es ist super toxisch in einer gewissen Bubble, in der ich mich bewege. Also sagen wir mal auch sowas so die... Hm. den Profilierungsdrang betrifft, mit betreffend Expertise über die eigenen Themen. Und da hat jeder und jede, vor allem eben Dudes, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, ach ja, ich mache auch was in dem Bereich, dann ist gleich immer sofort höchstes Misstrauen angesagt.
Ja, ja, ach Gott. Ja, aber das gibt es ja leider in jedem, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Fandom, also oder beziehungsweise das gibt es ja überall. Also es ist, ich finde es auch total krass, jetzt zu beobachten. Ich bin ja jetzt schon relativ lange im Fandom unterwegs, wenn auch natürlich in meinen eigenen kleinen Bubblen. Aber auch da merke ich deutlich, dass es halt wahnsinnig, also sehr viel mehr toxisch zugeht, als es das vor 20 Jahren noch war. Und ich frage mich immer, ob das damit zusammenhängt, dass einfach die Internetkultur eine andere geworden ist.
Ja,
tut es, denke ich auch. Aber ich frage mich halt auch, also ich glaube, das war früher eigentlich genauso toxisch. Man hat es nur nicht so mitgekriegt. Also es gab die ganzen Idioten, sage ich mal, gab es auch schon vorher. Man hat es also nur nicht so richtig mitbekommen, weil natürlich, okay, also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Fandom-Wank war oder so und du warst halt nicht in diesem Fandom oder du warst nicht in dieser Bubble oder so, dann hast du das auch nicht mitgekriegt, ja, oder zumindest nur so am Rande, während du heute halt echt alles mitbekommst, weil du natürlich auch sozial, also auf den Socials verknüpft bist, ob das jetzt irgendwie, wenn einer was auf A postet, dann kriegst du es auf B, auf C und auf D halt in der Regel auch mit. Aber so grundsätzlich ist auch die Scheu, habe ich das Gefühl, gefallen, einfach super hasserfüllt zu sein generell. Das ist irgendwie so krass alles. Also ja, aber gut.
Ja, ich habe es tatsächlich auch früher relativ wenig mitbekommen. Genau, die Möglichkeiten fehlten. Ich kann mich doch daran erinnern, dass ich, als ich 95...
Als wir noch in Foren unterwegs waren und Homepages gelesen haben, genau.
Es ist länger her. Ich glaube, 95 bin ich mit meinen Eltern umgezogen von Würzburg nach Kassel und da bin ich dann zum ersten Mal zum Track-Stammtisch gegangen.
Ah.
Im Biergarten, so hieß das Lokal. Die hatten keinen Biergarten, das hieß Biergarten der Friedrich-Ebert-Straße. Gibt es nicht mehr, deswegen darf ich das sagen. Da war der Track-Stammtisch irgendwie unter der Woche, so am frühen Abend, und habe mich dazu gesetzt. Dann das Gespräch kam ins Stocken, bevor es richtig in Gang gekommen war. Und dann hieß es gleich so, ach so, du bist zugezogen. Mhm. Wie lange bist du denn schon Track-Fan?
Ja.
Ach so, so einer der zweiten Generation. Ah, okay, ja, okay. Also erstmal wurde meine Glaubwürdigkeit so als Track-Fan, und ich war damals komplett unbedarft. Ich war 16, glaube ich. Pi mal Daumen.
Ich finde sowas.
Und ich war ich so, hä, was? Wie muss ich jetzt irgendwie Credentials ablegen?
Ja.
Okay, ich bin auch nie wieder hingegangen, was einfach super unangenehm war.
So ähnlich war meine Erfahrung auch mit dem. Ich bin auf zwei Stammtischen in meinem Leben gewesen: einem Star Trek-Stammtisch und einem Schweden-Stammtisch, weil. Und beide waren ähnlich gelagert. Schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ich muss aber sagen, ja, um das mal so mal harmonisch abzurunden, die Film-Podcasts und TV-Podcast-Bubble ist eine wirklich sehr, sehr liebenswürdig, und das sage ich
sehr
ohne
schön.
Flachs. Ich habe tatsächlich fast ausschließlich sehr, sehr, sehr liebe Menschen hier kennengelernt. Also auch, ich meine, ich blicke auch zurück auf mittlerweile, glaube ich, 100 verschiedene Gästinnen und Gäste in verschiedenen Formaten.
Ja, machst es ja auch echt
und,
lange schon.
Und ich glaube, ich müsste mit mir ringen, um 3 zu nennen, von denen ich sagen würde, ich möchte nicht mehr mit denen sprechen.
Also
alle anderen dürfen
sagen,
jederzeit gerne wiederkommen.
Auch auf die Gefahr hin, super narzisstisch jetzt zu wirken, aber ich meine, es sind da auch Leute unterwegs wie wir, und wir schätzen uns ja als normal ein, sage ich mal, oder zumindest als offen und nicht so Gatekeeping-mäßig unterwegs und so. Deswegen, ich denke mal, wenn es so Leute wie mich gibt, muss es noch mehr da draußen geben, weißt du? Also man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die meisten einem gut gewogen sind und eigentlich auch Kommunikation und Austausch wollen.
Ja.
Aber ja, es ist manchmal, landet man halt einfach in der falschen Ecke. Das ist.
Ich glaube auch, der Aspekt spielt eine Rolle, dass wir das jetzt nicht so super professionalisiert machen und für unseren Lebensunterhalt, also für uns ist jetzt kein substanzielles wirtschaftliches Standbein, dass wir stehen und sagen, wir ballern hier jeden Tag Content raus und dann haben wir irgendwie 100.000 Follower mehr nächsten Monat. Also sag mal so, wir sind doch eher so, backen die kleinen Brötchen und verdienen auch wenig bis nichts damit, deswegen. Ja. Das macht die ganze Sache sehr, sehr entspannt.
Das war ein kurzer bisschen Meta, bevor wir jetzt zur eigentlichen Episode kommen, nicht wahr?
Sorry dafür.
Alles gut.
Das hat sich verselbstständigt. Wir reden über The Eye of Jupiter. Das Auge des Jupiter zu Deutsch. 1:1 übersetzt, sehr adäquat. Tipptopp, versendet am 15. Dezember 2006 auf Sci-Fi. Die letzte Folge vor der Jahreswende und die letzte Folge vor dem Mid-Season-Break. Danach gab es eine 5-wöchige Pause. Und wie Ron Moore in seinem Podcast-Kommentar schon mal anteasert, sie haben ihm einen geilen neuen Sendeplatz versprochen. Er darf nämlich ab Ende Januar senden, am Sonntagabend auf dem Premium-Sendeplatz. Sie waren bisher verbannt auf den
jetzt
Freitagabend.
Jetzt sag ich noch um 10 oder so.
Ja, das weiß ich nicht. Die Uhrzeit hat er nicht genannt, aber die waren vorher auf dem Freitag. Und das ist auch der 15. Dezember 2006. Okay. Und das ist so das Abstellgleis,
würde ich sagen. Ja, ja, genau. Also von Freitag auf den. Ich finde, eigentlich ist Freitag ein guter Sendeplatz. Mhm. Aber die meisten Leute, glaube ich, die im Zielpublikumsalter sind freitags unterwegs. Ja. Also was trinken, einen Film gucken, ausgehen, tanzen, was auch immer. Und also deswegen okay. Aber Freitag hätte ich jetzt noch gedacht, ist eigentlich ein guter Sendeplatz, Freitag oder Samstag. Aber Sonntag ist halt wirklich so, Auf der anderen Seite, man ist ja Sonntag also in der Regel zu Hause. Wenn es jetzt nicht gerade um 11 Uhr nachts läuft, vielleicht wäre es ja dann doch gut für die Zahlen. Ja, wobei, wir sind in Staffel 3, es gab da nur noch eine Staffel, also ich weiß nicht.
Er freut sich ja auch drüber. Sonntag ist ja auch super.
Ach,
Sonntag
er freut ist ja sich besser. Tatsächlich. Ich dachte, das wäre jetzt ironisch gemeint.
Nein, überhaupt nicht ironisch gemeint. Er freut sich drüber, glaube ich. Okay, hat nur gesagt, wir kommen zurück am Sonntag und mittlerweile gilt ja auch der Sonntag. Ich weiß allerdings nicht, wie lange schon, zumindest so im US-Fernsehen als Premium-Sendetag.
Ach, tatsächlich. Okay, habe ich das völlig falsch eingeschaltet.
Oh,
okay.
Du bist eigentlich so versiert in solchen Dingen, gerade im Bereich US-Fernsehen. Nein, der Sonntag gilt gerade so bei, sag ich mal, im Prestige-Fernsehen als der Premium-Sendeplatz. Und ich weiß zum Beispiel, dass das letzte Mal auch thematisiert wurde, als Industry, diese HBO-BBC-Koproduktion, kurzzeitig dann nach Staffel 3 für die vierte Season auf den Sonntag wanderte. Und da haben schon ganz viele so MedienbeobachterInnen gesagt, so, ach cool, jetzt haben sie es geschafft, sind sie bei HBO auf dem Sonntag. Okay. Das ist der Platz, wo normalerweise House of the Dragon läuft oder ja, Euphoria oder White Lotus und die ganzen Sachen, die alle Leute gucken. Und hat da nicht gereicht am Ende des Tages. Aber der Sonntag ist schon so der begehrteste Platz heutzutage.
Mich würde jetzt mal interessieren, was denn jetzt eigentlich so das Abstell-Loser-Gleis ist.
Freitag
ist es dann
tatsächlich,
Mittwoch,
ja.
Oder?
Nee, es war immer der Freitagabend.
Ach so, naja, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Siehst du, habe ich auch was gelernt.
Ich weiß aber selbst noch aus dem Network Television Age, also aus den 90ern, dass da immer so die Berichterstattung war, wenn die eine Serie absägen wollen, sei der erste Schritt, sie immer so vom Sonntag auf den Freitag zu packen, weil die Leute abends, genau wie du es beschreibst, einfach abends ausgehen, die gucken da nicht Fernsehen. Sonntag gucken alle Fernsehen Sonntagabend. Ja. Also als es noch lineares Fernsehen gab.
Nachdem ich ja wieder mal eine Serie verloren habe, über die ich sehr bitter bin, dass sie eingestellt wurde nach der zweiten Season und die innerhalb der zweiten Season dreimal den Sendeplatz gewechselt hat, plus einmal noch 3 Monate Pause unerwartet zwischendurch reingeschoben wurde quasi, kann ich ein Lied davon singen. Ich weiß, was du meinst. Also ich habe sehr gelitten. Ich habe nur gedacht, ich will nur die letzten 6 Episoden sehen, Leute. Und dann ist es vorbei. Wein. Aber ich verstehe. Ja, gut, cool. Und schön, dass er sich freut dann. Und das Auge des Jupiter, ich finde übrigens total lustig. Ja, sie haben es 1:1 übersetzt. Da können wir echt zufrieden sein. Ausnahmsweise mal. Aber das ergibt im Deutschen wie im Englischen ja keinen Sinn, weil wir ja gar nicht wissen, was das ist und was es damit auf sich hat und überhaupt sowieso. Also dann verrät dieser Titel auch eigentlich nicht so wirklich, wirklich irgendwas.
Ja. Und danke für eure Geduld da draußen, dass ihr uns zugehört habt, weil das sind alles noch so Anekdoten, glaube ich, die überwiegend fußen in der Zeitgeschichte des linearen Fernsehens, was so mittlerweile eine zunehmend unwichtigere Rolle, kleinere, geringere Rolle spielt. So. The Eye of Jupiter, du hast vollkommen recht, mir blieb auch einiges unklar, auch nach dem zweiten Sehen. Ich habe die Folge jetzt in Vorbereitung wiederum zweimal gesehen, weil ich mir dachte, hier und da ist mir noch nicht so ganz klar, warum steht dann Tyrell da rum und untersucht das Ganze, weil er, sehr gläubige Eltern hatte, interessant. Und im Gebetsraum der Mutter hier nackt mit Pornoheften rumgesprungen ist. Keine Ahnung. Auch eine komische Anekdote.
Ja, also wirklich, aber das war wahrscheinlich, das war so, das ist ja, wenn man so jugendlicher Rebell ist, nach dem Motto, was kann ich machen, was am schlimmsten ist, quasi, um dagegen alle Regeln zu verstoßen, offensichtlich nackt im Gebetsraum rumrennen mit Pornoheften. In Ordnung. Oder rumtanzen. Ja.
Das muss so ein amerikanisches Ding sein. Ich finde das Szenario absurd.
Ich meine,
aber es
klingt sehr, ich weiß, ich bin auch immer, also diese Art der religiösen Verehrung kommt dann auch darauf an, wie sehr, also wie religiös man dann auch ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du in so einem super konservativen religiösen Haushalt aufwächst, wie ja offensichtlich der Chief, dann ist das, glaube ich, schon wirklich ein großes Problem, vor allen Dingen für die Mutter. Ich kann mir das schon so richtig bildlich vorstellen, wie sie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, Junge, nein, das geht doch nicht. Du entweihst den heiligen Gebetsraum.
Ja. Mir kam so Gedanke jetzt beim zweiten Durchgucken der Folge, weil ich einerseits ja liebe, dass die Reihe so low-tech ist und so bodenständig und habe in diesem Lived-in-Universe, also Retro-Graded-Universe spielt, mit wo Leute noch Bücher lesen und so weiter und quasi so analoge Telefonie und sowas betreiben. Andererseits dachte ich mir, in so einer Sci-Fi-Serie, die weit entfernt spielt und in der fernen Zukunft mutmaßlich, dann so zu hören, ja, da lesen irgendwie Kids oder Teenager immer noch so Sexheftchen, ja. War so, ja, das banalisiert alles so ein bisschen. Also, aber.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, du weißt ja, je mehr Hightech, desto größer wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, sowas geheim halten zu können, wenn du zurückgehst auf Low-Tech. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass so Pornoheftchen leichter zu verheimlichen sind, als wenn du es online machen würdest.
Ja, vermutlich.
Aber okay, du hast schon recht, es hat alles so ein bisschen, also war ein bisschen weird alles, aber ist okay.
Ja, es wirkt so, es wirkt unserer Lebenswelt so ähnlich einfach. Ich dachte, ich möchte eigentlich in fantastische Welten abtauchen und nicht hören, wie jeder Teenager mit irgendwie Sexheftchen
rumspringt. Aber dafür ist ja diese Serie eigentlich dann doch die falsche, oder?
Ja,
also das ist ja, sind ja nur, also ich weiß gar nicht, in welchem Jahr befinden wir uns nochmal, also auf jeden Fall in einer nahen Zukunft, oder? So ist es doch.
Ja, ich glaube, es wird nicht benannt. Ist ja, ja auch parallel zu unserer Realität.
Ja.
Deswegen auch nicht exakt unsere Realität, zum Beispiel das Auge des Jupiter, weil Ron Moore, so verrät er unseren Podcast-Kommentar, sollte eigentlich heißen das Auge des Zeus. Und dann dachte er, ah nee, die Griechen immer, nehmen wir mal einen römischen Gott.
Aber ganz ehrlich, ja, gut, verstehe ich, aber Zeus hätte hier viel besser reingepasst. Also, weil Jupiter sagt, ist Jupiter ist doch auch nicht gleichbedeutend, jetzt müsste ich nochmal googeln. Ist Jupiter gleichbedeutend mit Zeus? Also ist
analog,
der römische Gott
ja.
Jupiter?
Ich glaube, er sagt, es sei weniger kompliziert. Ist da weniger aufgeladen, einfach weil Zeus so viel gemacht hat und mit allen verbrüdert,
ja,
verheiratet, verschwägert, sonst wie war. Es macht die ganze Sache so kompliziert und Jupiter meint, er sei so ein bisschen geradliniger.
Okay. Ich weiß, dass es die Entsprechung gibt zwischen römischen und griechischen Göttern.
Mhm.
Ja, sind tatsächlich die gleichen, hat er zumindest richtig gemacht. Also der oberste Gott in der römischen Mythologie ist tatsächlich Jupiter. Ach ja.
Mhm.
Das war mir irgendwie gar. Ich habe die römischen Götter tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen gar nicht so präsent. Also eher die griechischen als die römischen.
Geht mir ähnlich, dabei habe ich ein großes Latinum und sollte das besser wissen.
naja, gut, das große Latinum, obwohl du meinst, weil du dann die Texte lesen musstest, weil ich wollte gerade sagen,
ja,
weil du
natürlich
das
ein bisschen
Latinum
Geschichte
hast, heißt es lange
macht,
noch nicht.
Ja, richtig, genau. Ich kenne die Sprache aber nicht zu der Kultur.
Ja.
Aber die griechische Mythologie ist natürlich präsenter. Jetzt nicht nur hier seit Christopher Nolans die Odyssee, sondern eben auch generell, ich denke mal, in unserem Alltag, weil es einfach die vielschichtigere ist und die mit einem noch längeren, weitreichenderen historischen Fundament und das einfach.
Also nur ganz kurz, hast du die Odyssee gesehen?
Ja.
Okay, mehr muss ich nicht wissen. Gut.
Willst du ein Werturteil? Ich fand die sehr gut. Gut bis sehr gut.
Okay,
ja.
Na, das ist ja, ja gut, super.
Ja, ja, ja,
ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich will ja jetzt nicht wieder ablenken.
Das
war
ist
nur
viel,
kurz,
viel Film oder viel Odyssee für einen knapp 170-minütigen Film, muss ich sagen.
Ich wollte gerade fragen, jetzt knapp 2 Stunden.
Man steht immer so davor und sagt, ach ja, oh, 3 Stunden muss ich mir irgendwie dann doch ganz schön irgendwie verkneifen, auf Toilette zu gehen und so weiter. Aber man muss ja sagen, die Odyssee ist
3, nicht 2.
Ja, die Odyssee ist ja auch ein epochaler Text, Homers Odyssee. Und dafür ist es dann immer noch sehr, sehr kurz. Also es peitscht wirklich durch alle geilen Episödchen, alle guten Geschichten durch.
Ja, weil ich denke mir halt auch, also so wie ich Nolan einschätze, ist das eher ein Abenteuerfilm. Aber das ist nur meine jetzt aktuelle Vermutung. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, also ich kann mir halt super vorstellen, ich meine, das haben wir auch schon gehabt, die Odyssee als Abenteuerfilm zu inszenieren, ist natürlich ideal. Das ist ja spannend, sehr spannend, was da so passiert. Aber okay, ich habe ja auch immer noch tatsächlich die Odyssee und die Ilias auf meiner To-Be-Read-Liste, weil ja, ich habe natürlich so die, ich sag mal, die Kindervarianten davon gelesen, also die gekürzten deutschen Texte quasi in der Übersetzung und so weiter. Aber so richtig mal, also einen ordentlichen Odyssee und Ilias-Text oder so, waren immer so, genauso wie ich, weißt du, ich will mal die Bibel gelesen haben, ich will mal die Odyssee und Ilias gelesen haben. Und was auch schon seit Jahren zusammen mit der Odyssee und Ilias auf meiner To-Be-Read-Liste steht, ich habe es erneut immer wieder versucht, aber nie hinbekommen, ist das Silmarillion von Tolkien.
Oh.
Das sind so die 3 Bücher, die wahrscheinlich mein Leben lang auf dieser To-Be-Read-Liste sein werden.
Ja.
Ich habe verschiedene Varianten davon in gekürzt, in abgewandelt, in interpretiert von und inspiriert von gelesen, noch und nöcher. Aber halt nie so das Richtige, das Original, so, also zumindest nicht in Gänze, immer nur so in Auszügen. Und deswegen dachte ich mir, dieses Jahr ist so viel Odyssee und überhaupt und sowieso. Aber dann gibt es halt auch natürlich schöne Zusammenfassungen, so mal eine einstündige Dokumentation auf ZDF oder eine zweistündige Dokumentation auf Arte. Dann denke ich mir, ja, okay, gut. Und außerdem, ich meine, ich habe ja auch als Kind die ganzen Disney-Verfilmungen gesehen, also diese, also die Disney-Filme mit, ich war das Michael Douglas?
Was?
Ich glaube, hat nicht Michael Douglas in der Odyssee-Verfilmung von Disney mitgebracht? Egal, vielleicht verwechsel ich da jetzt auch alles Mögliche. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall habe ich da, ja, also ich weiß ja eigentlich, worum es geht.
Ich wollte gerade sagen, man weiß mehr oder weniger, worum es geht. Deswegen gibt es auch nicht viel zu spoilern. Ich sage jetzt ja nochmal, wie gesagt, keine Spoiler, auch nicht dafür, wie es irgendwie inszeniert ist. Die Nolans Odyssee ist, glaube ich, ein guter Primer, dafür einfach nochmal Interesse zu wecken. Ja, also ich bin auf jeden Fall da raus. Ja. Ich bin auf jeden Fall da raus. Mir waren ja die ganzen Episödchen, die fast alle Menschen kennen, auch vertraut. Der Polyphem, ja. Also der Zyklop, die Männer, die in Schweine verwandelt werden. Hier Sirene. Natürlich Troja, ja. Die Sirenen, das Pferd und so weiter. Und das kommt auch alles drin vor, aber es ist so stark verkürzt und auch teilweise abstrahiert erzählt, dass man eben da rausgeht. Also ich zumindest gedacht habe, wow, ich würde ehrlich gesagt gerne einfach den Originaltext jetzt nochmal lesen. Also abgesehen von aller Kritik, und ich habe ein paar Kritikpunkte an der Adaption, bin ich da rausgegangen und war einfach richtig befeuert und ermuntert, mich mit dem Text nochmal auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, dafür ist auf jeden Fall gut.
Ja, also genau, das denke ich nämlich auch, wenn das so niedrigschwellige Einstiegs-
Ja, super niedrigschwellig auf jeden Fall, ja.
Weil man traut sich ja oft dann an diese großen Klassiker auch nicht ran. Also ich meine, wer sagt schon, ich lese die Bibel freiwillig als Freizeitlektüre? Also
ich habe das Alte Testament mal gelesen in Gänze. Und ich fand es ehrlich gesagt leichter als das Silmarillion. Das habe ich nie zu Ende gelesen. Ja.
Ich hatte mal 4 Wochen Latein und danach habe ich verzweifelt abgebrochen. Und also an der Uni. Und in der Zeit habe ich dann auch so gedacht, okay, die Bibel wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe tatsächlich aber immer nur Auszüge
gebraucht. Original meinst du? Oh je.
Nein, ich habe die in der Übersetzung gelesen. Ja. Ich habe nach 4 Wochen abgebrochen. Was erwartest du? Ich war froh, dass ich sagen konnte, ich heiße. Ja. Aber ich habe Germanistik studiert und ältere Literaturwissenschaft und neuere Literaturwissenschaft. Und gerade für die ältere Literaturwissenschaft dachte ich, okay, das ist doch super, wenn du dich da so ein bisschen wenigstens, also wenn du ein bisschen Latein sprichst und dich ein bisschen auskennst. Und dann war das natürlich im Laufe des Studiums tatsächlich auch sehr sinnvoll, dass ich diese Bibel im Schrank hatte, weil ich tatsächlich öfter mal bei verschiedenen mittelhochdeutschen Epen und so weiter zurückgreifen konnte und sagen konnte, okay, dann lese ich jetzt gerade noch meine Bibel nach, worum es hier eigentlich geht. Dafür war es ganz gut, aber das war natürlich eine Übersetzung. Und wie gesagt, Latein habe ich ja dann auch sehr schnell aufgegeben, einfach weil auch die Art des Lateinunterrichts an der Uni eine komplett natürlich sehr viel forderndere und anspruchsvollere ist als in so einer Schule. Hm. Ich glaube, wenn ich das in der Schule gemacht hätte, hätte ich das schon irgendwie noch abgesessen, aber an der Uni, also no chance in hell. Vor allen Dingen war das zweimal die Woche mit Start um 7. Und dann auch
dann
noch,
lohnt es sich ja kaum ins Bett zu gehen. Ja.
Ja, aber dann auch noch in einer Geschwindigkeit, in einem Anspruch, wo ich immer dachte, wie soll denn hier jemand, der noch nie in seinem Leben Latein hatte vorher, wie soll er denn das alles schaffen? Also das war ausgelegt angeblich für Beginner, aber ganz ehrlich, keine Chance. Also wenn du noch nie in deinem Leben was mit Latein zu tun hattest, ich habe es dann im Nachhinein eher so als einen Auffrischer gesehen für Leute, die vielleicht mal das kleine oder das große Latinum in der Schule gemacht haben und dann vielleicht noch mal ein bisschen auffrischen wollten fürs Studium. Aber wenn du da echt keine Ahnung von gar nichts hast, warst du da komplett falsch, so wie ich. Und deswegen, ich habe Latein aufgegeben. Ich kann meine lateinischen Asterix- und Obelix-Phrasen und damit ist auch gut.
Genau. Sehr schön. Zurück zu Battlestar Galactica.
Ja, Jupiter und Zeus sind also identisch.
Ja,
sehr gut.
Damit tun wir uns ein bisschen schwer mit über Battlestar Galactica reden. Also vor allem seit der letzten Folge.
Ich
möchte jetzt auch diesen Thread nicht fortsetzen. Wieder sagen, okay, so nach gut 2 Stunden.
Lass uns eintauchen. Beziehungsweise, wir haben ja auch noch ein bisschen Housekeeping, weil du hattest recht, ich kam ja letzte Woche nicht auf den Namen.
Ja.
Des Gottes, der ja seine eigenen Kinder quasi erschaffen hat, neben dem eigentlichen Obergott.
Mhm.
Und du warst so lieb und hast rausgesucht, Hephaistos, der in der römischen Mythologie war es Vulkanus, also weil auch Feuer eben, der als Gott des Feuers und der Schmiedekunst eben seine eigenen Nachkommen geschaffen hat. Und genau das war das, woran ich gedacht hatte. sehr schön.
Manchmal denke ich an sowas und schon beim Miteinander reden, denke ich mir, tippel die tippel, ja, ich notiere das mal. Deswegen haben wir was fürs Housekeeping ausnahmsweise. Ich muss doch ein bisschen die Abbitte leisten. Ich glaube, ich habe in den letzten Folgen öfter mal Diana als 2 bezeichnet. Sie ist keine 2, sie ist eine 3. Also eine 3. Oh, ja.
Ich kann mir die Zahlen auch nicht merken. Das tut mir leid. Die einzige Zahl, die ich mir merken kann, ist 6. Und damit war es das auch schon. Und die wird jetzt Caprica genannt. Na super.
Ich finde das ehrlich gesagt mit den Rufnamen echt herausfordernd. Auch jetzt beim wiederholten Gucken der Serie, wen nennt man wie? Und ich habe jetzt auch gesehen, dass selbst im Wiki-Fandom, also wenn man auf den entsprechenden Wiki-Seiten oder bei fandom.org oder sonst wie rumguckt in irgendwelchen Messageboards oder bei Reddit, die Art und Weise, wie die Menschen ihre Figuren bezeichnen, ist echt sehr, sehr stark voneinander abweichen. Also es gibt so einige, da einigt man sich anscheinend auf den Rufnamen, weil einfach der normale Name nie erwähnt wird, wie zum Beispiel Hilo. Ich habe noch nie jemanden Karl sagen. Also klar wird er auch mal Karl Eggers genannt.
Ich wusste ja auch nicht, weißt du noch, als du das irgendwann erwähnt hast in der Folge, ich so, ist das sein Name?
Ja.
Du so, ja.
Aber zum Beispiel bei Starbuck und Kara springen die Leute eben entsprechend immer. Und es gibt ja mittlerweile einfach so viele Varianten von Sharon beziehungsweise Boomer oder Athena. Wie soll man die noch nennen? Jetzt nennt Ron Wood zum Beispiel in seinem Podcast-Kommentar die Zylonen, also sind ja alles Zylonen, aber sage ich mal, die den Zylonen treue, Sharon nennt er immer Boomer und die andere nennt er Sharon, er nennt sie nicht Athena, obwohl die eben diesen Rufnamen bekommen hat. Und ich denke, ja klar, können wir uns darauf einigen, aber ich wünsche, dann gäbe es auch sowas wie einen Konsens, weil ich glaube, wenn wir jetzt beide anfangen, immer zu sagen, ja, Sharon dies und Sharon das, wird tatsächlich, glaube ich, werden viele Menschen ab einem bestimmten Punkt sagen, von welcher redet ihr jetzt nochmal?
Ja, ja, also, ja, genau.
Und Nummer 8 möchte ich die auch nicht nennen die ganze Zeit, aber.
Ja, aber siehst du, da fängt schon wieder an, weil hättest du mich jetzt gefragt, welche Nummer hat denn Sharon, hätte ich gesagt, keine Ahnung.
Ja, ist auch bei ihr nicht so wichtig, tatsächlich. Mhm. Es ist ja generell, wir haben hier und da auch mal gerätselt oder du gerätselt, ob es da diese interne Hierarchie gibt. Also es gibt unterschiedliche Glaubensmodelle, glaube ich, schon und bestimmte Zuständigkeiten, ja, aber hier auch nochmal in dieser Folge, weil ja Diana auch von wir spricht, also im Kollektiv immer so, wir, das Modell Diana oder das Modell 3 sind der Meinung, dass blubdiblub, ne, sagt sie ja in dem Moment, als sie sagt, hier, Caprica 6, wir lassen dich hier sitzen und Boulder und ich gehe alleine hier dem.
Ich habe ja gedacht, ach siehst du, da war ich auch total bescheuert. Ich habe gedacht, sie meint wir, also sie und Boulder.
Nein, wir dreien.
Oh, okay. Wir drei. Hat sie gesagt, wir drei? Das habe ich überhört. Okay.
Aber sie nein, das sagt sie nicht, aber sie spricht
okay.
Schon.
Ja, super. Ja, okay, aber also, ich sage, es ist mir jetzt schon zu kompliziert, ey. Okay.
Sie sagt das von Boulder abgewandt, ist offensichtlich, dass sie ihre Modellnummer meint.
Ja, okay.
So, fangen wir mal an. Ich habe 4 Handlungsstränge hier entschlüsselt, aber ich glaube, den zwischen Lee und Kara können wir vielleicht auch integrieren in die große Handlung im Mittelpunkt der Episode. Wir fangen mal an mit Boulder, an Bord der zylonischen Base-Star. Und zwar folgt der den Schreien vom Baby Hera und sieht, dass es krank ist. Nach einem weiteren Austausch mit dem Hybriden entscheiden Boulder und Diana, dass sie zu zweit zum Tempel aufbrechen werden. Der Tempel haben wir noch gar nicht erwähnt, der kommt erst in einem anderen Handlungsstrang, um mehr über die Identität der Final Five zu erfahren. Sie lassen Caprica 6 zurück. Und die ist ganz traurig, hat Pipi in den Augen.
Also hier hat einer nicht aufgepasst beim Schneiden, oder was? Das heißt, sie wussten von dem Tempel und dann wieder wussten sie nichts.
Nee, sie wissen mittlerweile von dem Tempel, ja. Also seit die Galactica, also Tyrell, den gefunden hat und die, ja, genau.
Okay.
Das also, kommt ja erst ganz am Ende der Folge, dass sie da die Caprica sitzen lassen und sagen, wir gehen jetzt zum Auge des Jupiter, ja. Und da wissen sie ja mittlerweile Bescheid, weil sie auch das Treffen hatten hier mit der Dame und Rosalind.
Also Baby Hera schreit und die schreit wahrscheinlich nicht das erste Mal und jetzt erst hört er sie und dann macht er sich da auf den Weg im Bademantel und komplett barfuß.
Ja, die Böden sind ja sauber und glatt. Also.
Ja, aber trotzdem, also die ganze Sache ist super. Und dann kommt er da an und dann war das Baby so groß. Ich so, ist die jetzt innerhalb von, also dann war dann auch klar, da ist dann offensichtlich ein bisschen Zeit vergangen, weil das letzte Mal, als wir sie auf New Caprica gesehen haben, war sie ja wirklich noch ein Baby. Mhm. Und jetzt ist ja echt ein Kleinkind. Also ich weiß ja nicht, gut, bei kleinen Kindern geht das manchmal auch recht schnell, dass man das Gefühl hat, die sind älter, als sie sind.
Ja.
Aber da ist jetzt echt schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich frage mich auch, wie viel Zeit vergangen ist dann jetzt zwischen der letzten Episode und dieser, weil halt das Kind so groß ist schon.
Das Kind sollte jetzt Pi mal Daumen so anderthalb sein.
habe ich mitgezählt.
Ah, okay, ja. Dann sind die, ich hab ja, wie gesagt,
wir waren ja ein Jahr lang, das Kind war ja längst geboren, das war ja schon Wochen auf der Welt mutmaßlich, ja. Und dann waren sie ein Jahr auf New Caprica, bevor die Zylonen kamen, da kamen die Zylonen, die Belagerung dauerte irgendwie 3,5 Monate, jetzt sind sie wieder seit ein paar Wochen unterwegs. Sie haben ja auch diese Förderanlagen auf dem Algenplaneten wahrscheinlich nicht innerhalb von 24 Stunden aufgebaut. Ja, ja. Also man muss, glaube ich, schon mitrechnen, dass jetzt das Baby mindestens 1,5 Jahre alt ist, vielleicht sogar 2.
Ja, also vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht auch, wenn wir immer vom Baby reden, vielleicht habe ich deswegen auch so diesen im Kopf so, also ja, es ist ja recht, es ist ja das Baby-TM. Vielleicht habe ich das deswegen auch so im Kopf stecken, dass die noch ein Baby ist, aber eigentlich ist die ja schon ein Kleinkind, ja, genau.
Genauso.
Und offensichtlich,
das Baby-TM, genauso wie Bolter jetzt The Chosen One-TM ist.
Ja, ja, genau. Aber offensichtlich ist das Kind also vermeintlich krank. Und sie wissen aber nicht, was. Ich bin auch total überrascht davon, dass die vermeintlich super fortschrittliche Zivilisation der Zylonen, die so viel besser ausgerüstet sind als die Menschen, pipapo etc., dass die einfach so viel Probleme hat, mit Krankheiten zurechtzukommen. Also offensichtlich, gut, ich meine, sie sind ja so geschaffen, dass sie eigentlich nicht krank werden. Ich kann das verstehen, wenn es um sie selbst geht. Also wir hatten ja eben die Situation, wo die ja dann sich diesen Virus oder was auch immer da eingefangen haben und dahin gesiecht sind, und wenn man halt nie krank wird, dann kann ich verstehen, dass man von dieser Situation überfordert ist. Aber ich meine, bei Menschen haben sie doch die komplette Datenbank von Menschen, auf die sie zurückgreifen können. Und dass sie da, wenn ein Kind weint, das kann ja alles sein. Es kann Fieber sein, es kann eine Ohrinfektion sein. Also ich meine, und sie scheinen mir irgendwie nur total hilflos. Also es wird mir auch nicht so klar. Ich gehe davon aus, sie haben ausgeschlossen, was man ausschließen kann. Aber das wird in dieser Situation, wo wir das Kind eben zusammen mit Boomer sehen, nicht klar. Also irgendwie wirkt Five, es ist Five, gell? Eight. Eight, ja. Also wirkt Boomer da total hilflos.
Ist sie auch, genau. Das ist auch eine ungelöste Frage, die nehmen wir tatsächlich mit in das To Be Continued. Also alle werden informiert, die es wissen sollten. Bolter weiß jetzt Bescheid, genau, Boomer, die böse Boomer geht an Bord der Galactica und erzählt ihm Athena, also der guten Sharon, was Phase ist, aber die weiß natürlich auch nichts.
Ja, und das Kind scheint ja nicht so krank zu sein, dass es nicht stehen und schreien kann. Also, weißt du, es liegt ja da nicht mit hohem Fieber irgendwie im Bett oder so. Also, die scheinen da auch verhältnismäßig unbesorgt. Also, es ist so ein bisschen alles, aber okay. Also das,
ja. Die Frage ist ja eben, ich habe natürlich aus meiner eigenen Vergangenheit so eine Analogie gedankliche gezogen zu, wie ist das mit dem Kleinkind, das bringt aus der Kita ständig irgendwelche Viren mit. Als Elternteil ist man immer krank im Grunde, wenn das Kind zwischen, ich sag mal grob 2 und 6 ist, kommt man eigentlich nie aus den Krankheiten raus, weil immer ein neuer Magen-Darm-Infekt und immer irgendwas Neues, mit dem man nie gerechnet hätte, nach Hause gebracht wird. In dem Fall wächst das Kind aber eben in so einer hermeneutisch abgeschlossen quasi Bubble auf, und da muss man sich natürlich schon fragen, was kann es sich da eingefangen haben, weil klassisch so humanoide Viren wahrscheinlich nicht, ne? Also
ja, und ich würde ja lachen, also ich frage mich ja auch immer, ich meine, die Folge, wo ja dann auch die Zylonen einfach krank geworden sind, die erinnert mich natürlich auch stark an War of the Worlds, weil da ja natürlich, sorry, Spoiler, wie viel Jahre Spoiler? 80, keine Ahnung.
Ach so,
also,
ja.
Weil
kommt
da
drauf an,
ja,
von welcher Adaption man redet, aber die H.G. Wells, ja, ist uralt.
Ja, die Original, oder? Also, die Original, ich habe das Original nie gelesen, aber ich kenne zumindest nur, egal. Auf jeden Fall.
Das ist auch so ein Wells-Hörspiel, oder was das ist.
Ja, und die Verfilmung und die, also, Entschuldigung.
Wow.
Und ich habe, glaube ich, einiges gesehen, was einige Adaptionen davon gesehen.
Den Spielberg
auch die sehr schlechte mit Tom Cruise, ehrlich gesagt.
Oh, die sehr schlechte. Ich habe den vor 2 Tagen mit meinem Sohn geguckt, der hat den geliebt.
Okay. Ja, sie war zumindest actionreich. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da ist ja eigentlich die große, der große Plot am Ende, der große Plot-Twist, dass die Außerirdischen, die Erde invadiert haben, dahingerafft werden von einem normalen menschlichen Virus.
Genau.
Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so abwegiges. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von Forschern, die dann irgendwie mit Urbevölkerung in Verbindung gekommen sind, jetzt im Dschungel oder so oder wo auch immer, die dann einfach Viren eingeschleppt haben und was nicht alles und spanische Grippe und so weiter. Also es gibt ja alles Mögliche. Auf jeden Fall würde ich ja lachen, wenn wir hier so einen Plot-Twist kriegen würden, so nach dem Motto, ja, das Kind ist krank, zack, alle Zylonen sind ausgelöscht.
Ja.
Aber ich glaube, das wird uns nicht begegnen. Ich frage mich halt aber einfach, also wenn die Zylonen schon so anfällig sind für dieses eine Virus, das da irgendwie von dieser einen Sonde da übermittelt wurde, dass sie da mit Hera irgendwie keine Probleme haben. Und ich frage mich auch, ich meine, es kann natürlich jetzt irgendeine simple Kinderkrankheit sein, aber man könnte sich auch fragen, wenn Hera tatsächlich quasi Jesus ist. Ich überlege gerade, wie sage ich das jetzt am besten? Dann könnte man sich auch fragen, ob sie nicht vielleicht schreit oder diese Symptome zeigt, weil sie irgendwas spürt, was mit diesem Tempel zu tun hat. Also, dass da irgendeine Connection ist, von der wir noch nicht wissen. Also irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ja.
Ach so, wir sollten vorweg schicken, falls Mensch uns heute ausrichtet, heute zum allerersten Mal hören. Wir sind ein spoilerfreier Battlestar-Podcast. Das heißt, ich habe die Serie zwar schon gesehen, allerdings, aber ich werde das natürlich auf solche Mutmaßungen, die Britt-Marie hier äußert, nicht eingehen im Sinne von, ach, das ist doch klar, drei Folgen später wirst du das und das erfahren. Ja. Not gonna happen. Also ich weiß mir hier auf die Zunge und
Sehr gut.
Aber ja, ich sag also, mal so, das ist jetzt nicht. Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, zu dem, was du sagst, das ist jetzt nicht so richtig, das ist jetzt nicht abwegig, was du formulierst. Das ist ja auch ein naheliegender Gedanke natürlich. Also, dass jetzt Baby Hera natürlich wahrscheinlich am Ende des Tages nicht einfach einen grippalen Infekt hat und man dann feststellt, Nase verschnuppt und die braucht eigentlich nur mal ein paar Nasentropfen.
Also. Bei 45 Minuten Spielzeit, du hast ja auch nicht so viele, muss jede Szene irgendwie, eine Storyline quasi belegen, fortführen, anstoßen. Und ich denke, diese Szene mit, sie ist krank, die wird noch eine Rolle spielen. Aber ich meine, jetzt wissen wir das erstmal nur und jetzt, wie gesagt, und dann kommt ja dazu noch die Geschichte, dass, jetzt muss ich gerade überlegen, Sharon ja von Boomer erfährt, dass sie belogen wurde.
Ja.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Konfrontation, die darauf folgt mit Adama, super low-key. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass die sich anschreien oder vielleicht sogar kloppen oder, also dass irgendwas oder dass zum Beispiel Athena sich auch für immer abwendet von, aber da ist ja gar nichts davon passiert. Ich frage mich, ob das vielleicht erst in der nächsten Folge kommt oder, also es war alles super low-key.
Weil er da aber nichts von diesem Plan wusste.
Na, das hat, doch, oder? Also er wusste doch, er wusste, dass das Kind lebt.
Nee.
Doch.
Nein, wusste er nicht. Es gibt ja vorher diesen Austausch mit Rosalyn und da offenbart sie ja, dass sie quasi
das Kind in der Schule war, auf dem Planeten. Das wusste er nicht, aber er wusste doch, dass das Kind lebt. Er hatte das doch sogar auch noch angeordnet, oder? Damals bei, ich müsste nochmal zurückgehen, jetzt gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch wusste.
Es ist ein bisschen schwammig erzählt. Ich glaube, man hat dann, ist meine Mutmaßung, ohne jetzt auch zur Folge zurückzugehen, in der jeniges, welches passiert, meine Erinnerung, dass man sich da ein bisschen, also erzählerisch, hat ein paar Türen offen stehen lassen und ein paar Möglichkeiten offen gehalten hat. Der Kanon will es jetzt aber so, dass Adama nichts davon wusste, vom Leben des Kindes. Okay. Er war auch davon überzeugt, entsprechend eben auch vorab das Gespräch mit Rosalind, indem er sagt so, wie, was, wo? Und die Szene ging noch sehr viel weiter, davon existiert auch eine längere Fassung, die sie wohl auch gedreht haben. Aber Ron Moore sagte dann am Ende im Final Cut, es sei wirkungsvoller, wenn einfach Rosalind quasi gesteht und Adama nichts sagen, einfach sich abwendet und den Raum verlässt. Stattdessen gab es dann wohl noch so zweiterminütige Abbitte-Erklärungsversuche seines Rosalind, die sagt so, aber wir mussten es tun und bla 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 bla. Und der Dame und rasiert sich währenddessen. Ja.
Ja, und dann natürlich aber auch so Hilo, gerade du, der ja weiß, wie es ist, ein Kind zu verlieren, dass du uns das antun hast können. Und er dann, aber im Gegensatz dazu ist euer Kind noch am Leben.
Genau.
Impact.
Ich fasse mal kurz den Handlungsstrang zusammen. Athena erfährt, kein Problem. Athena erfährt, dass ihre Tochter Hera am Leben ist, aber erkrankt an Bord der Zylonischen Base, verweilt. Damals lässt sich von Rosin bestätigen, dass sie das Kind auf New Caprica versteckt hat. Dama versucht gegenüber Sharon, also Athena und Hilo, die Wogen zu glätten. Ich finde, das gelingt ihm auch ganz gut, aber du hast ja vollkommen recht. Die Wogen, die schlagen gar nicht so hoch, oder die Wellen. Loki ist richtig. Trotzdem, ich finde, angesichts des zeitlichen Rahmens, in dem das stattfinden kann, weil die können natürlich jetzt auch bei so einer sehr, sehr prall gefüllten Episode storyseitig jetzt nicht 10 Minuten darauf verwenden, finde ich das ganz gut gelöst. Aber man merkt, da brodelt viel und du hast halt letztendlich diesen finalen Moment mit Sharon, wo ihr die Träne da die Wange runterläuft und sie dann so eiskalt sagt, ich möchte sie sehen. Und ich finde, das hat schon, also dramatischen Impact hat das schon. Aber es wird nicht geschrien,
Ja. Ich fand die ganze Folge hochdramatisch, ey. Also diese Szene hier mit Adama und Hilo und Sharon und so, also das war hochdramatisch. Dann hatten wir, das kommt ja noch von der Storyline her, dieses ganze wirklich Drama-Lama mit Kara und ihren zwei Männern und dann diese super dramatische, wir müssen um alle alles in der Welt müssen wir diesen Tempel verteidigen und ja. So. Also es war alles so. Und dann noch diese Auseinandersetzung zwischen den Zylonen und den Menschen in diesem friedensvermeintlichen Verhandlungsgespräch und so weiter. Also ganz ehrlich, die haben da so viel Drama reingepackt. Und dann sind das auch immer so dramatische Dialoge so. Aber euer Kind lebt noch im Gegensatz zu meinem. Ja. Und wir müssen, es ist egal, wer dabei drauf geht, wir müssen die Pläne durchführen. Und er so, ja, und also, es war sehr,
ja,
sehr, sehr, sehr dramabeladen alles. Ich war sehr gut unterhalten, aber es war doch sehr, also zwischendurch war es echt so ein bisschen over the top, wo ich so dachte, es ist schon sehr.
Ich habe auch gar nicht so viele Kritikpunkte. Ich glaube, mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde die Folge mega entertaining. Ich finde auch, sie ist perfekt für so einen Mid-Season-Break. So von wegen, ja, wir gehen jetzt in die total. Weihnachtspause und wir sehen uns in 5 Wochen wieder. Ja. Und bis dahin immer so ein paar Spannungsmomente und ungelöste Fragen finde ich auch super gut. Ja. Andererseits, ich finde eben auch, sie kommen nicht auf wirklich so organisch, dramaturgisch wirklich gut gelösten Wege dahin, weil wir hatten jetzt gerade so in der, so um Folge 6, 7, 8, 9 rum, so nach dem New Caprica-Arc auch viele Standalone-Stories, wo man dann eben so das Gefühl hatte, okay, das zahlt jetzt nicht wirklich auf die große Mythologie ein oder es geht nirgendwo hin. Und jetzt ist es plötzlich so zack, nochmal ein harter Bruch und wir greifen jeden offenen Handlungsfaden, jede ungelöste Frage nochmal auf und versuchen alles zu beantworten. Wir erwähnen Baby Hera erstmal 5, 6 Folgen lang gar nicht und zack, ist es wieder da und verursacht Probleme. Und ich denke auch, es wirkt so ein bisschen übers Knie gebrochen. Wie gesagt, es geht super unterhaltsam. Aber ich dachte auch, wow, das ist echt eine Menge, was gerade passiert.
Ja, und es hat vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Plotholes beziehungsweise so Convenience-Dinger. Also ich meine, der Planeten, auf dem sie die Algen abbauen, ist ausgerechnet der Planet, auf dem auch der Jupiter-Tempel ist.
Ja.
Also da sind so viele Dinge, die einfach so, also es ist ja nicht so, als ob das Universum groß wäre und wir wären nur Staubkörner in ihm, ja. Also solche Dinge, es sind halt, ja, ist okay, man muss das dann halt irgendwie akzeptieren und sich da keine Gedanken drum machen, weil sonst wird man wahnsinnig.
Das wird ja auch formuliert, also sagen wir mal so, dass sie auf diesen Planeten stoßen, ist glaube ich nicht komplett ausgeschlossen, wird auch hoch unwahrscheinlich, weil sie natürlich auch der Spur dieses 13. Stamms, also der Menschen, 13th Tribe folgen und sich auf derselben Route wie die befinden. Also kann schon sein, dass sie auf denselben Planeten stoßen. Genau geschenkt.
Vielleicht ist das auch der einzige Planet in näherer Umgebung, der irgendwie in irgendeiner Form Lebensbedingungen bietet oder Essen oder was. Das kann ja alles sein, aber das wird halt auch nicht so erklärt. Das ist halt einfach so, ja, zufällig ist es der gleiche Planet.
Es ist zufällig der gleiche Planet und es passieren eben Dinge, aber das wird ja tatsächlich auch in der Dialogszene zwischen Gator und Ty und Adama.
Ja, der sagt
von,
halt, das ist schon ein großer Zufall.
Er sagt
da
auch, wir haben gerade hier Planet, der Stern, in dessen Orbit hier sich der Algenplanet befindet, der steht kurz vor einer Supernova. Es kann jetzt irgendwie nur noch 3:30 dauern, bis der ganze Planet in die Luft fliegt. Und da sagt er eben auch Adama, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und sagt Gator, ja, 1 zu 100 Milliarden. Ja. Und dann sagt er Adama, wow, die Götter haben wirklich einen Sinn für Humor. Also man muss sie einfach damit leben. Ich paraphrasiere natürlich, dass hier dass dieses, wir wissen nicht, irgendwie die Wege der Götter sind unergründlich, Ding hier einfach eine riesengroße Rolle spielt, ja.
Ja.
Und natürlich auch über den AutorInnen sehr dabei hilft zu sagen, guck mal hier, was wir uns ausgedacht haben. Wir erklären das ja einfach mal mit übernatürlichen Kräften.
Wir wissen ja auch, das wird ja auch immer wieder betont und vielleicht ist das auch was wir am Ende dann nochmal präsentiert bekommen. Nichts von dem, was wir hier sehen, quasi ist ein Zufall. Also vielleicht ist alles irgendwie nach göttlichem Ermessen sozusagen schon so vorhergesagt. Ich meine, wir haben ja auch die Prophezeiung und so weiter. Also ja, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen so, okay.
Es ist, es ist ein bisschen viel. Ich glaube, sie kriegen es ganz gut gelöst, eben zum Beispiel durch diese Dialogszene zwischen Gator und der Dame, der dann sagt, oh wow, das ist ja ein Riesenzufall, meine Güte. So von wegen, jetzt haben wir nicht nur diese bedrohliche Situation, diese Patz-Situation, so von wegen zwischen Zylonen und Menschheit, die sagen, wir löschen euch aus, nein, wir löschen euch aus, aber vor dem Planeten auch noch mit, sondern eben auch noch quasi im Zentrum des Geschehens wortwörtlichen Stern, der kurz vor der Explosion steht.
Ja, das war ja auch noch sowas, wo ich dachte, Ja. Oh, okay, das kommt auch noch obendrauf. Also ich habe auch das Gefühl, die haben, wie gesagt, alles, was hochdramatisch sein kann, haben sie einfach zusammengepackt in einer Folge.
Ja, das macht nochmal ein bisschen zeitlich Druck, genau.
Ja, natürlich.
Wollen wir einfach nochmal kurz einen Schritt zurück, bevor wir so zur Kernhandlung kommen, über den Trennungsmoment zwischen Balter und Caprica oder Caprica Six sprechen? Hatte ich das irgendwie angefasst oder dachtest du, ja gut, das kommt ab davon, wenn man so eine Dreierkonstellation macht, am Ende ist eben immer eine Person zu viel.
Wir schämen hier niemanden, auch keine polyamorosen Beziehungen. Nein, aber also ich bin ja immer noch, ich weiß nicht, ich nehme den ja nicht ab, dass die wirklich so echte Gefühle entwickeln können.
Ja.
Also Six behauptet ja auch, sie liebt Balter und ihre Aktionen, die sie bisher gebracht hat, sind ja auch alle so und bestätigen das. Also sie ist ja die Einzige, die Balter dann auch gerettet hat, die gesagt hat, sie macht das, weil sie ihn liebt und so weiter. Dass Balter also mehr als Opportunist unterwegs ist, das wissen wir. Also über seine Gefühle muss man gar nicht reden. Mhm. Lustigerweise ist der Einzige, der hier wirklich in Anführungszeichen menschliche Gefühle entwickeln kann, wenn er denn ein Mensch ist, Fragezeichen. Derjenige, von dem ich mit Sicherheit weiß, dass er in keinen von denen verliebt ist.
Aha.
Aber die beiden Zelonen, die eben da, ja, ich weiß nicht, also mich hat das nicht angefasst. Ich traue denen allen nicht von hier bis da. Und außerdem, diese ganze Beziehung ist super, toxisch kann man vielleicht nicht sagen, aber doch sehr, also es ist schon eine sehr sex-positive Relationship, was ja eigentlich okay ist. Also ich überlege auch gerade, ob vielleicht so diese Empfindung, die ich habe, dass die irgendwie alle nicht so richtig investiert sind in diese Geschichte, vielleicht, oder wie sagt man, involviert sind in diese Geschichte, ob das damit zusammenhängt, dass ich die so alle so ein bisschen mehr so als Friends with Benefits gesehen habe. Also so nach dem Motto, ja, uns drei hat es hier irgendwie zusammen aufs Schiff verschlagen, ich habe auch nicht so viele Alternativen, also zack. So.
Ich
weiß nicht. Also mich hat es nicht so emotional angefasst.
Ich kann in dem Fall, das ist ja wirklich auch fast schon paradox, die Zelonen, also Caprica und Deanna, die Nummer 3, auch besser verstehen als Balter. Balter wird immer nur so mitgezogen, der ist halt immer so dabei, der ist irgendwie strategisch wichtig und anscheinend auch ein Objekt der Begierde für mehrere Zeloninnen, also die weiblich Gelesenen. Aber er ist eben auch immer eine, also überwiegend passive Figur. Er drängelt mal hier und da und sagt, wir müssen das rausfinden, wer sind die Final Five und so weiter. Und dann wird er als mutmaßlich als Chosen One bezeichnet. Wobei, das könnte vielleicht auch Deanna gelten. Hm. Ich verrate jetzt auch gar nichts. Aber er ist im Grunde eine sehr, sehr passive Figur in den letzten Folgen. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Er ist an Bord dieser zylonischen Base da und ist quasi deren Gefangener. Hm. Aber ich verstehe schon, was da gerade passiert. Das habe quasi plötzlich durch diese, ich bringe mich mal um und sehe das Jenseits und habe da Visionen und rede mit Hybriden, plötzlich Deanna, also Lucy Lawless, die von Lucy Lawless gespielte Figur, eine interessantere Rolle hat oder eine wichtigere Rolle zu haben scheint. Und natürlich, dass Balter dann auch sagt, er ist ja nicht nur, er handelt ja auch strategisch, dass er wahrscheinlich in dem Moment sagt, so ja, dann gehe ich halt mit der mit, weil die hat anscheinend gerade mehr zu melden, weil die sitzt am längeren Hebel, weil die hat Premium-Wissen, das eben gerade Caprica nicht hat. Und die Notwendigkeit für ihn, auch wenn er das immer behauptet, also ich weiß ja, ich möchte auch nicht so viel darüber spekulieren, abgesehen davon dem, was wir wissen, wie Bord das genaue Gefühlslage zu Caprica ist, Caprica 6 ist, objektiv natürlich hat gerade Deanna für ihn mehr zu bieten. Ich glaube nicht, dass er sie liebt, aber ich glaube, er hat gerade Caprica 6 geliebt, also auf seine Art und Weise, wie er Liebe versteht. Aber die ist natürlich reizvoller. Von daher, also die Dynamik verstehe ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich so bei den Tränen da von Caprica 6 mitgehen kann.
Ja.
Weil ich glaube, das hätte hier klar sein müssen. Aber das sagt man eben am Ende von Beziehungen häufig so von wegen, ja, das hättest du doch kommen sehen. Aber wissen wir
mal. Also es war, ja, ich weiß nicht. Also es ist, ja. Und ich meine, klar, du hast recht, Balter wird mitgeschleppt, aber das ist auch das, was ich meine mit, der ist halt Opportunist.
Ja.
Er dreht sein Fähnchen nach dem Wind und derjenige, der für ihn in dem Moment dann halt besser ist, Deanna in dem Fall, der schließt er sich halt an. Ich kann mir bei ihm halt genauso gut auch vorstellen, dass wenn sich morgen herausstellen sollte, dass Six da besser aufgestellt ist, dass er dann auch sofort wieder auf Six Seite ist. Also das ist ja...
Ich weiß nicht, ob die ihm so viel verzeihen würde. Also fällt mir immer schwer, jetzt irgendwie darüber zu reden und so zu tun, als wüsste ich nicht, woraus Pi mal und Daumen hinausläuft. Aber die hat ja schon sich sehr für ihn eingesetzt und auch auf sehr vieles verzichtet und auch riskiert. Einfach indem sie gesagt hat, hier, ich wende mich quasi gegen meine Mitzelonen, gegen das Kollektiv, indem ich habe Balter hier in die Gemengelage schmeiße und ihn damit reinziehe. Der war ja am Anfang auch noch ein Auftrag für sie und dann wurde es eben quasi also ein Mitlebensinhalt für sie. Und da verstehe ich schon die Kränkung. Also einerseits denke ich mir, ja gut, komm, das ist also,
guck mal, wie ihr gelebt habt die letzten Wochen und Monate, das muss man doch kommen sehen. Andererseits, ich glaube schon, dass sie Liebe für ihn gefunden hat, eine sehr, sehr tiefgehende Liebe.
Ja. Also es ist, ja. Also es ist zumindest jetzt schon mal emotional ein kleiner Höhepunkt.
Ja.
Gut. Punkt. Also ich glaube, wir müssen da jetzt auch, das war auch alles, was ich quasi, was du gesagt hast, war auch das, was ich und was ich gesagt habe, war alles, was ich zu dieser Szene zu sagen hatte.
Ja.
Ich meine, es wird am Ende dann ja nochmal spannend, wenn es in die eigentliche Diskussion zwischen Adama und den Zylonen geht, aber und was dann eben mit Balter vermeintlich passiert, aber da können wir dann drüber reden, wenn wir über den anderen.
Ja, sollten wir jetzt tun. Man muss, man kann ja hier zumindest sagen, die Frotten sind zumindest für den Augenblick geklärt oder scheingeklärt, ganz anders als bei Lee und Kara. Die setzen nämlich ihre Affäre fort, aber sie will sich nicht von ihrem Mann Sam scheiden lassen, wie sich es Lee wünscht. Sam stellt Lee später zur Rede, weil er weiß, was zwischen ihm und seiner Frau vor sich geht. Also es ist nicht so doof, wie er aussieht und sagt, glaubst du, du bist der Erste?
Ha! Ja, das ist so. Und ich frage mich, hat er das gesagt, um einfach Lee eine reinzuwürgen oder stimmt das wirklich? Und wenn, oh mein Gott, Kara, also ich meine, ich würde es ihr zutrauen. Das Ding ist auch,
Ich hätte auch mehr Ambivalenz gewünscht, aber Ron Moore sagt in seinem Audiokommentar sehr dezidiert, ja, das ist auch so.
Okay, aber ich weiß nicht, ob das, also ich meine, ich kann Kara verstehen, die sich da mit letzter Kraft eben an diesem Sakrament der Ehe festhält, aber auf der anderen Seite, weil sie eben ja diesen, also weil sie so gläubig ist, aber wenn sie so gläubig wäre, wie sie behauptet, dann müsste sie innerlich so zerrissen sein, dass sie wahrscheinlich gar keine Beziehung mehr mit irgendwem führen könnte. Weil ich meine, es ist ja auch so, dass, und das sagt ja dann auch Lee, sie jedes Mal, wenn sie mit ihm rummacht und das bricht. Also weil er ja sagt, wie geht's jetzt weiter? Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist Scheidung.
Ja.
Und dann sagt sie, nein, auf gar keinen Fall, die Ehe ist heilig. Und ich so, what the fuck?
Ja.
Und Lee dann so, ja, und du brichst jedes Mal quasi gegen dieses Ehegelöbnis, wenn wir was miteinander haben. Und sie so, ja, nein, sie ist trotzdem heilig, ich werde mich nicht scheiden lassen. Und ich denke mir so, was? Also das, ich weiß
also
nicht.
Sie ist ja gläubig, wir haben sie auch schon in früheren Episoden, das geht auch glaube ich schon, sehen wir auch schon in der allerersten Staffel, dass sie eben regelmäßig betet und auch immer diesen kleinen Talisman da hat und ganz anders natürlich als Lee Dama, der eben auch Vater seines Sohnes ist und der Admiral selber ja auch jemand ist, der sagt, ich akzeptiere diesen ganzen Religionsquatsch,
Moment,
aber ich glaube nicht
wirklich der dran. Sohn seines Vaters ist, ja
er
genau.
Er ist der Sohn seines Vaters, Entschuldigung, habe ich was anderes gesagt?
Ja, du hast gesagt, Vater seines Sohnes,
ja,
aber
genau.
Das macht nichts.
Das lassen wir drin.
Ich wusste, was du meinst.
So oder so. Der Fisch stinkt vom Kopf, wollte ich nur sagen, will heißen, er ist wahrscheinlich auch eher, geht wahrscheinlich auch eher in die Richtung Agnostiker oder Atheist, wohingegen eben Kara sehr gläubig ist und eben da, ich breche keine heiligen Gelübde und so weiter.
Doch, also. Jedes Mal, wenn du was mit ihm hast.
Ja, ich weiß ja nicht, was von der Ehe die leben, was natürlich auch total okay ist, no shaming oder so in irgendwelche Richtung.
Ja, aber nur, wenn alle Parteien einverstanden und
Sam ist einverstanden.
Und informiert sind. Ich weiß nicht,
Ja, ach ja.
Also der will ja doch keine offene Ehe. Also so wie ich das verstanden habe, nee. Und vor allen Dingen nicht mit Lee. Also
nein, nicht mit Lee, aber er hat zähneknirschend akzeptiert, dass eben Kara, wenn sie sagt, ich mach mal hier einen Erkundungsflug, wahrscheinlich irgendwas laufen hat.
Übrigens, hallo? Das ist schon das dritte Mal diese Woche, dass sie runterkommt auf dem Planeten. Ja, und sie kommt natürlich jedes Mal runter, nur um mit ihm zu knutschen. Also ich meine, talking about Ausnützen der Privilegien. Also alles schon sehr... Na gut, aber ich meine, das ist Kara. Ja. Ich meine, und jetzt haben wir aber endlich, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil jetzt haben die da geknutscht irgendwie in ihrem Schiffchen da und so. Und ich dachte, jetzt kriegen alle Ali, Kara, Shipper endlich das, was sie wollten. Aber ich stelle fest, ich will das nicht mehr. Ich finde das so anstrengend. Also diese ganze Storyline hätte für mich ehrlich gesagt auch einfach komplett gar nicht in der Serie drin sein müssen. Und das macht natürlich, das macht die Figuren auch so unsympathisch. Ich finde Kara super unsympathisch. Ich finde Lee sehr problematisch. Der Einzige, den ich hier noch, also der für mich gut aus der Sache rauskommt, ist Sam. Aber der hat natürlich auch eine gewisse Grundaggressivität, verständlicherweise. Und also ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, die Sympathieträger in der Situation sind eben hauptsächlich die gelackmeierten Partner jeweils. Also Sam und Duala. Duala ist eben auch so, das macht es eben auch so problematisch in Gänsefüßchen, weil man immer so im Hinterkopf hat, ich zumindest so, oh, das ist so wirklich sehr, sehr, liebenswerte, smarte, gut aussehende, integre Frau die ganze Zeit da oben an Bord der Galactica. Mhm. Während er da...
Und kriegt, kann man auch Frauen die Hörner aufsetzen? Kriegt die Hörner aufgesetzt.
Das ist so möglich. Also das ist, hat sie wirklich nicht verdient, ja. Ich, was du gerade gesagt hast, ist übrigens sehr gut und sehr richtig. Ich empfinde genauso. Es ist ein Handlungsstrang, der manchmal ist es einfach besser, wenn solche Dinge unerfüllt bleiben. Also ich meine, ich glaube auch, dass sich viele 5, 6, 7, 8 Staffeln lang gewünscht haben, dass Scully und Mulder bei Akte X zusammenkommen. Und als sie es dann bekommen haben, waren alle so, oh.
Ja, die Spannung ist
okay,
dann weg.
Sorry, Spoiler für eine 30 Jahre alte Serie.
Ach so, ja, ja, aber ich denke, ja. Ja, also, aber ja. Gut, und jetzt ist es halt so, ich meine, wir sehen ja, da brodelt unterschwellig die ganze Zeit natürlich die Aggression, diese große Auseinandersetzung, vor allen Dingen auch zwischen den Männern, die, auf die warten wir ja die ganze Zeit und die, die kommt auch im gewissen Sinne, aber so richtig kommt die noch nicht. Also ich warte eigentlich auf den Tag, an dem die beiden Männer sich halt wirklich einfach schlagen, weil die beiden sind auch, übrigens, apropos Zukunft, wir lösen alles diplomatisch in Gesprächen, also diese, in dieser Serie wird sich ja super oft auch einfach gekloppt, aber okay. Ja, und aber ich fand, was mir gut gefallen hat tatsächlich in diesem Spiel, war, dass beide Schauspieler, also so von den beiden Männern, dass die es beide geschafft haben, diese unterschwellige Aggression wahnsinnig gut darzustellen und zu transportieren und die sich dann eben entladen hat. Also versucht zu entladen, da ist aber Kara noch dabei und geht dazwischen und dann sich aber komplett entlädt, als Kara eben nicht mehr da ist und Sam ja dann darauf besteht, sie zu retten, weil sie ja abgestürzt ist und Lee halt sagt, es tut mir leid, ich, aber das geht nicht, ich, also, und da finde ich auch interessant die Prioritäten, weil ja offensichtlich Lee bei aller Liebe zu Kara eine größere Loyalität zu seinem Vater und dem Militär hat als zu Kara.
Ja.
Wobei man hier auch sagen muss, Kara ist ja auch Teil des Militärs. Und ich glaube, wenn du sie vor die gleiche Entscheidung stellen würdest, würde sie genauso entscheiden wie Lee. Also deswegen, ja.
Okay. Wie gesagt, basiert auf dem, was wir hier wissen, habe ich beim Blick auf deren Techtelmechtel aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass sie beide selber das auch nur bedingt als erfüllend empfinden. Ich glaube, der Moment ist schon sehr hitzig und heiß und wenn dann Kara mit ihrem Raptor da landet und die beiden übereinander herfallen, ich glaube, natürlich sind die beiden einfach, das sind horny junge Leute. Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass sie das gerne tun, was sie tun. Aber ich glaube auch, dass in dem Moment, wo beide sich einfach bewusst werden dessen, was sie da tun, sich ganz oft denken, mutmaße ich mal, wenn ich so in ihre Gesichter blicke, oh, ich glaube, das ist nicht so eine geile Idee, einfach alles.
Ja, und ich meine, wir haben ja dann auch Duala, die halt dann einfach einmal in einer kurzen Szene, wo sie ja diese Planung durchführt und Kara weitestgehend einfach ignoriert, so gut es geht. Ja. Was auch eine Strategie ist, sag ich mal. Also das muss echt super unangenehm sein, wenn man so aufeinander zurückgeworfen ist, auch in so kleiner Gruppe. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen und dann muss man auch noch miteinander arbeiten und viel, es ist so viel davon abhängig. Und Duala, ganz ehrlich, die ja auch einfach versucht, du sagst ja auch integer, die halt versucht auch einfach professionell zu bleiben, aber ja, es ist halt schon alles sehr schwierig.
Was mir gerade einfällt, bevor ich es vergesse, ich finde es, und damit kommen wir gleich zum Haupthandlungsstrang, ganz lobenswert zumindest, dass sie die Existenz von Baby Nikki anerkennen, das ist das Kind von Chief Tyrell und Kelly, seiner Frau, und dass es das gibt, weil die sind ja beide auf diesem Algenplaneten stationiert und oft in Serien ist es eben so rein aus Convenience, dass eben einfach dann gerade Kleinkinder nicht mehr erwähnt werden, wenn es eben gerade nicht in die Story passt. Und hier gibt es immer zumindest einen kurzen Austausch darüber, dass es ja immer noch da noch ein Baby gibt und sich die beiden gerade nicht darum kümmern. Was auch fragwürdig ist, weil ich mir denke, okay, Chief Tyrell, dass der unten auf dem Planeten ist und die Maschinen da alle warten muss, fair enough. Aber müssen die beide da sein? Na gut.
Ja, ich weiß auch nicht, warum Kelly jetzt unbedingt dabei ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gibt es halt nur im Doppelpack mittlerweile. Also,
ja, und
was ich ganz gut finde, ist...
Und es ist auch progressiv, muss man ja sagen. Also es wäre, glaube ich, viel, also sag ich mal, politisch problematischer in Gänsefüßchen, wenn es jetzt hieße, ja, sie ist oben an Bord der Galactica und kümmert sich so ums Baby, während ich hier die richtige Männerarbeit mache. Ja. Also.
Aber das ist auch genau das, was ich mir gedacht habe. Wir bringen dann hier gerade nochmal einfach so mal als Nebensatz, schmeißen wir nochmal kurz so diese ganze... Arbeiten nach einer Schwangerschaft und so weiter, wer hat die Care-Arbeit, wer und so weiter. Schmeißen wir das hier auch noch alles nochmal mit rein als ein Positivbeispiel. Ich habe es zumindest als ein Positivbeispiel
gefunden. Ja, ich auch, ja.
Und dadurch wird uns ja quasi auch ohne große Erklärung, aber zumindest nahegelegt, dass es doch zumindest auf der Caprica oder wo auch
Galactica.
Auf der Battlestar oder auf einem der anderen Schiffe eben tatsächlich doch sowas wie
eine Krippe
Kinderbetreuung geben muss. Genau. Also aber auch für arbeitende Eltern halt einfach. Also das finde ich super, dass wir das drin hatten.
Sehr schön. Wollen wir zum Haupthandlungsstrang rund um den Tempel der Five gehen? Genau, Tempel der Five, Temple of Five oder Tempel der Fünf, genau. Ein Team aus Militärs, technischer Crew und Zivilisten ist auf dem Algenplaneten, der heißt doch einfach nur Algenplanet, Algae Planet, mit dem Aufstocken der Nahrungsvorräte beschäftigt, als ein ominöses Geräusch Chief Tyrell zum sogenannten Tempel der Fünf führt. In diesem befindet sich ein Relikt, ich weiß nicht, das ist so eine Säule, da ist... Talisman nennt Ron Moodis im Audiokommentar. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so eins zu eins ins Deutsche übertragen kann. Ein religiöses Relikt, ein Artefakt, wie auch immer. Ja. Des 13. Stammes, das sogenannte Auge des Jupiter, das den Weg zur Erde weist. Das wird jetzt übrigens alles so gesagt. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie auf dem organischen Wege das sich selber erschließen kann, dass das so ist. Das sagt dann einfach irgendwann Chief Tyrell. Ah ja, okay, ja, meine Eltern waren sehr gläubig, das ist das Auge des Jupiter. Alles klar. Das den Weg zur Erde weist. Und natürlich, weil hier Laura Roslin, wir erinnern uns an letzte Folge, das irgendwo in ihren Papieren da gelesen hat.
Ja.
Die Zylonen nehmen Kontakt mit der Galaktika auf und bieten im Tausch gegen das Auge, das Jupiter an, die Menschen in Frieden zu lassen und ihnen Beute auszuliefern. Dama droht daraufhin, den Tempel mit nuklearen Raketen zu zerstören, während eine unmittelbar bevorstehende Supernova den ganzen Planeten bedroht. Kara wird bei einem Aufklärungsflug von auf dem Algenplanet stationierten Centurions abgeschossen, doch Lee hindert Sam mit Waffengewalt daran, eine Rettungsmission zu starten. Das ist so Pi mal Daumen, der Beat, auf dem wir enden. So. Es ist alles offen so, wird Kara überleben? Werden sich, ich glaube, Lee richtet sogar die Waffe auf Sam. Werden hier nukleare Raketen abgeschossen? Was wird passieren? Wird der Stern explodieren?
Was ist mit den Zylonen? Was ist überhaupt das Auge des Jupiters? Verlieren wir es für immer? Oder kriegen wir raus, worum es geht?
Genau.
Genau. naja, also auch die Storyline, wie dann ausgerechnet auch Chief, interessant, dass die Figur gewählt wurde, von diesem Tempel angezogen wurde. Also er hat ja die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, er hat ja immer so gegen dieses Gebirge geschaut, als er da seine Maschinchen da bedient hat. Und ich habe halt erst gedacht, okay, kriegen wir jetzt hier eine Story erzählt? Das kennen wir ja aus klassischen Sci-Fi-Serien, ich denke natürlich immer an Star Trek, das kennen wir ja, dass dann vielleicht sowas wie Paranoia entsteht aus irgendwelchen Gründen oder sowas, also nach dem Motto Angstplanet oder irgendwas wird durch Viren oder du weißt es nicht. Also ich dachte erst, es geht so in so eine Richtung, dass die dann alle anfangen durchzudrehen oder wahnsinnig zu werden oder was auch immer. Und nee, es war dann so, weil er halt ständig so über seine Schulter geguckt hat und irgendwie das Gefühl hat, er wird beobachtet. So hatte ich erst gedacht. Aber er sagt ja dann, nee, er hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, dass er von was angezogen wird und war dann innerlich so getrieben, dass er eben dann einfach mal losgelaufen ist und zack hat er eben diesen Tempel gefunden. Mhm. Was übrigens fand ich aussah wie ein Silo, ehrlich gesagt, wie so ein, also so ein alter Getreidesilo, in den dann so ein Tempel reingebaut wurde oder so. Nichtsdestotrotz war dann ja diese Säule und da war dann halt auch dieses runde Emblem, das ja deutlich aussah wie ein Auge oder ein Feuerkreis mit einem Auge oder so. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das Auge des Jupiter sei, also dass man da vielleicht... Ich habe noch gedacht, vielleicht kriegen wir noch eine Szene, da muss dann jemand irgendwie, keine Ahnung, muss man in der Mitte draufdrücken, so wie bei Indiana Jones, dann öffnet sich irgendeine Tür oder oder Boden, ein Loch oder sowas. Ich habe gedacht, da kommt noch irgendwas, aber offensichtlich wird es ja von allen nur interpretiert als Tempel, der halt einfach so Verzierungen an den Säulen und Wänden hat. Und eine davon ist eben dieses dargestellte Auge des Jupiters. Und sie suchen aber jetzt eigentlich das eigentliche Auge des Jupiters, was ja dann ein religiöses Relikt ist. Und ich frage mich aber, ob die das nicht schon längst gefunden haben, weil das eben vielleicht genau diese Abbildung ist, die da an der Wand ist.
Okay, ja, dazu kann ich nichts sagen. Dazu möchte ich nichts sagen.
Okay. Aber auf jeden Fall, das fand ich so ein bisschen verwirrend, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass das Auge des Jupiters ist. Und dann plötzlich redet aber irgendwie...
Chief Tyrell sagt ja, er braucht mehr Zeit, um es zu entschlüsseln.
Ja, und dann reden wir aber plötzlich eben von einem Relikt. Und also was ich gut fand, war, dass wir von Tyrell einfach noch ein bisschen Backstory bekommen haben, auch wenn es nur um seinen Glauben geht. Mhm. Aber auch so dieses, ich bin eigentlich überhaupt nicht gläubig und jetzt habe ich das Gefühl, hier ist doch irgendwas Heiliges. Mhm. Also super, ich weiß nicht. Es ist schon, also man will uns wahrscheinlich das auch mit seiner Figur geben, weil dadurch, dass er halt vorher noch dieses Beispiel gibt mit, wie er halt also gegen Glauben gekämpft hat und selbst nicht gläubig war oder ist, dass ausgerechnet er jetzt dieses Gefühl hat, hier ist was Heiliges und er fühlt sich davon auch so angefasst und so. Also das soll uns wahrscheinlich dann klar machen, dass das was ganz Besonderes ist, wenn sogar Nichtgläubige wieder gläubig werden, irgendwie so. So diese heilige Komponente irgendwie.
Ich finde es ein bisschen drehbuchseitig schwach argumentiert, warum Chief Tyrell da unten steht. Man kann natürlich argumentieren, man will nicht noch weitere Crewmitglieder in Gefahr bringen und überhaupt muss ja dann die Galaktika zwischenzeitlich mal springen, als die Baystars da auftauchen und die springt dann noch erstmal weg vom Planeten, aber damals sagt natürlich, wir kehren bei nächster Gelegenheit wieder zurück. Also vielleicht gibt es ja noch gar keine Möglichkeit für Chief Tyrell sofort zurückzukehren, aber im Lauf der Folge wird eben auch so argumentiert, dass er durch seinen religiösen Background, er diese religiös-fundamentalistisch fast gepolten Eltern da, die extrem ihren Glauben leben, auch sehr kundig ist in solchen Dingen. Und dann gibt es eben auch später nochmal Dialogzeile mit so, ich habe es immer noch nicht entschlüsselt, aber bald schaffe ich es. Also es wird auch argumentiert, er ist hier so quasi jetzt der oberste Historiker und Theologe, den sie gerade an Bord haben oder in der näheren Umgebung. Und da dachte ich
auch so, ich habe es fast entschlüsselt, der steht die ganze Zeit nur rum und guckt auf dieses Auge.
Ja.
Also ich denke mir auch so, okay, also bist du jetzt, spürst du deinen eigenen inneren Gefühlen nach oder was? Ich frage mich auch, ob?
Ich glaube, so arbeiten Akademiker.
ja, genau.
So, sag mir, der oh, Text spricht
so. Es fühlt sich
zu.
An, als ob diese Theorie die richtige sein könnte.
Genau.
aber ich frage mich auch, ob Tyrell als einziger diese Empfindung hat, weil offensichtlich ist er ja der Einzige in diesem Basecamp, der da angezogen wird von diesem Tempel in dieser Art und Weise. Und er ist gerade der Nichtgläubige. Also ich meine, das haben wir in der Bibel ja auch oft, dass dann Nichtgläubige eben überzeugt wird durch die Macht Gottes. Ich frage mich, aber man hätte ja auch dann, eigentlich müsste man sich ja denken, dass genau die, die supergläubig sind, vielleicht extra davon angezogen werden, eben weil sie supergläubig sind. Aber offensichtlich will uns hier ja eben gezeigt werden, wie stark diese Macht dann doch ist. Ich frage mich, ob es Tyrell ist, ob uns das quasi jetzt schon bestätigt, dass er eigentlich ein Zylone ist, weil er als einziger diese Verbindung spürt.
Ja.
Fragezeichen? Ja, so. Also ich und meine Zylonenwatch.
Ja,
du kannst ja nichts sagen. Es ist jetzt einfach, ich bin ja gewohnt, in den leeren Raum zu reden. Das ist schon okay. Es sind einfach so ein paar Theorien und das ist schon, ist auch gut, dass du nichts sagst. Ich bin dann auch natürlich entsprechend überrascht, wenn es aufgelöst wird. Aber das war so ein Gedanke, den ich zwischendurch mal kurz hatte. Aber
der Gedanke ist gut, weil ich glaube, die Folge pokert ein bisschen darauf, weil es eben auch nie wieder erwähnt wird, wie er den gefunden hat, dass man das auch wieder so vergisst als zuschauende Menschen. Also von wegen, es gibt nie eine Szene, in der irgendjemand mal Chief Tyrell fragt so, wie genau hast du eigentlich hier den Tempel gefunden?
Ja. Also ich meine, er erklärt das ja seiner Frau, glaube ich, oder? Sagt er doch, dass er eben dieses Gefühl hatte, er wurde angezogen. So
ja,
toll.
Stimmt doch, ja. Du hast davon recht.
ja, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich eine Erklärung. Also das ist das eine und ja, wir haben dann halt oben auf dem Schiff natürlich noch
Was ganz wichtig ist, nämlich hier diese Verhandlungsgespräche, die, ich meine, die jetzt nicht wirklich fruchtbar sind und letztendlich nur zu dieser militärischen Pattsituation führen, aber als Event an sich natürlich schon bemerkenswert sind, weil es das allererste Mal ist, dass es wirklich heißt, nicht, dass es Friedensverhandlungen gibt, aber überhaupt ein Treffen, ein diplomatisches Treffen an Bord eines Kriegsschiffs, wo dann eben auch mit so einer Delegation, wo zwei Delegationen miteinander verhandeln. Und das ist einfach schon bemerkenswert, auch wenn da am Ende nichts Fruchtbares dabei rauskommt, muss ich sagen. Also,
ja, also genau.
Überhaupt die ganze Dynamik, finde ich, heiß, wenn auch Rosalind da steht, so von wegen, auch wenn Bolter anfängt zu sprechen und dann irgendwie, wo Rosalind sagt so, je weniger dieser Mann spricht, desto besser oder desto schneller kommen wir voran.
Und,
also.
Und er dann auch, oh, jetzt wo ich zurück bin, habe ich erst gemerkt, wie sehr ich es vermisse. Und dann eben auch, du weißt doch schon, dass du nie im Leben hier zurückkehren kannst. Ich meine, die haben dich, fand ich auch so geil in diesem Gespräch, du weißt doch, du wirst niemals zurückkommen können. Die haben dich aus der Luftschleuse geschmissen und haben einen Freundestanz aufgeführt. Und ich dachte so, geil. Das war so, also optisch das Bild war halt so ein bisschen so, die Leute, die ums Lagerfeuer tanzen und sich freuen. Ich fand interessant, dass die Zylonen überhaupt um so ein Gespräch gebeten haben und nicht gleich aggressiv eben mit Waffengewalt, also geschossen haben oder gedroht haben oder wie auch immer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab hier eine oder zwei Situationen, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, woher wissen die das? Also zum einen,
woher wissen die was?
Also ja, bestimmte Dinge. Also zum einen die eine Geschichte, wo ich mich fragte, woher wissen die das, war, als Boomer und Sharon miteinander darüber gesprochen haben, dass das Baby ja noch lebt. Und dann in diesem Gespräch mit, wie heißt der Vater?
Cavill. Dean Stockwell, ja.
Oder irgendwer hatte doch dann auf jeden Fall gesagt, ja, und die haben nicht angelogen und die und so weiter. Also woher sie von diesem Gespräch zwischen Sharon und Boomer wussten, das war so meine eigentlich so, hä, woher wissen die das? Wahrscheinlich hat Boomer denen
erzählt. Wem haben die was gesagt?
Ich muss da nochmal, ich hatte so zwei, wo ich kurz stockte.
Ja.
Irgendwer hatte dann das Gespräch zwischen Sharon und Boomer erwähnt, wo ich dachte, woher wissen die von diesem Gespräch? Weil, ach so, ja genau, Sharon und Boomer haben darüber gesprochen,
ja,
und dann haben Adama Senior und Roslyn darüber gesprochen, ja, und Adama hat Roslyn doch zur Rede gestellt.
Ja.
Und dann meinte Adama, dass Sharon und Boomer darüber, ja, gesprochen haben, dass das Baby noch lebt. Und ich mich gefragt habe, woher Adama bitte weiß, dass dieses Gespräch stattgefunden hat.
Ach so, ja gut, das kann man sich aber doch erschlüsseln. Also das erschließen, ja, also dass sie in der Zwischenzeit einfach auch sie auf ihn zugekommen ist und hat gesagt,
das war,
so.
Ja, vielleicht. Also das, so muss man sich das dann zusammenreiben. Aber ich so, hä, woher wissen die das? Das war das eine.
Ja, und die zweite Situation, das ist eine Auslassung, dachte, mit der ich leben kann, ja.
Ja, und aber, hä, woher wissen sie das? War auch hier nämlich, und zwar, woher wissen die Zelonen, dass da ein Tempel ist?
Weil es ihnen hier die Vorhersage gab, dass das Hybrid,
ja, aber sie haben ja keine Bestätigung, dass die den Tempel entdeckt haben.
Hm.
Also, dass die dann jetzt direkt, also ich meine, das wäre ja dann vom Timing her sowas von glücklich, dass die direkt jetzt auftauchen und dann sagen, ja, und auf dem Planeten muss irgendwie dieser Tempel sein, aber also sie müssen doch irgendwoher erfahren haben,
ja,
dass die den Tempel gefunden haben. Also ich frage mich halt, das Spionagenetzwerk muss halt doch irgendwie noch funktionieren. Da müssen irgendwelche Maulwürfe, Verräter, wie auch immer, doch in den Reihen der Battlestar sein,
mhm,
damit das weitergegeben wird an die Zelonen. Also das, mhm, war auch meine Frage zwischendrin, wo ich meinte, woher wissen die das jetzt?
Das ist eine naheliegende Schlussfolgerung. Ich
Oder haben sie einfach nur die Kommunikation abgehört?
Ja, ich
kann dir
die Frage nicht beantworten, klar.
Ja,
aber
das war mein Gedanke.
Das ist naheliegend, der Gedanke. Der ist auch gut. Ich sage jetzt nicht, ob er richtig ist.
Ja.
Die haben schon Wissensnachteil, will heißen, die wissen um das Auge des Jupiter und im Grunde die Route, und ist auch immer sehr, sehr convenient oder gefällig oder passend, das ist das Wort wieder, dass der Entwicklungs- oder Kenntnisstand sich innerhalb der zylonischen Flotte als auch auf der Galaktika immer so quasi parallel entwickelt. Du hast immer so das Gefühl, wenn die Zylonen irgendwas rausfinden, liest auch Rosalind zeitgleich irgendwelche Schriften, die ihr genau die gleichen Informationen liefern. Oder Gator sagt, ach, Bald hat mir damals erzählt, dass XY, und dann wieder Schnitt zum zylonischen Schiff. Übrigens hier XY, und man denkt sich, okay, jetzt egal. Aber die haben schon einen Wissensnachteil insofern, dass sie um diesen Tempel der fünf Wissen und das Auge des Jupiter, weil es eben auch das ist, was hier Balter für sie dechiffriert hat, diese Weissagung des Hybriden in der letzten Folge, wir erinnern uns, aber die wissen nicht, wo der Tempel ist. Und das ist eben deren Nachteil. Und deswegen sind die darauf angewiesen, dass eben die Menschen sagen, deswegen auch dieser Handel, dieser Vorschlag für diesen Handel, hier da und da ist der Tempel. Also das wissen die nicht. Das habe ich mir aber auch notiert. Ich finde, das wird nicht ganz klar aus dem, was wir sehen. Also sie haben anscheinend die Möglichkeit, da schon einiges zu tracken und mitzuschneiden, was die Menschen da gerade machen, und wissen um diesen Tempel, die Hand und bla bla bla, was ihnen da gesagt wurde über den Hybriden. Aber sie wissen nicht, wo der Tempel ist.
Ja, aber sie wissen, dass er entdeckt wurde.
Sie wissen, dass er auf dem Planeten ist, aber nicht wo. Und sie müssen eben ganz schnell wissen, wo er ist, weil, Achtung, tickende Uhr, hier die Supernova und so weiter.
Deswegen hatte ich ja überlegt, dass sie vielleicht einfach die Kommunikation abgehört haben, die sie dann auch gejammt haben.
Mhm.
Weil dadurch würde sich erklären, dass sie wissen, dass der Tempel entdeckt wurde, aber vielleicht noch nicht wo.
Ja.
Also deswegen, weil es ergibt keinen Sinn, wenn da ein Spion in den Reihen wäre.
Davon ist stark
da
auszugehen.
Dann müssten sie auch wissen, wo es wäre.
Genau.
Weißt du? Also deswegen, ja.
Wir haben diesen quasi Funkverkehr zwischen Tyrell und der Galaktika, der dann einfach gekappt wird, und da können wir uns, glaube ich, unseren Teil decken und denken, ah, okay, die haben die ganze Zeit mitgehört.
Ja. Genau. Ja, ja, also das war so die eine Situation. Ich fand dieses Gespräch, in Anführungszeichen, das sie geführt haben, auch das war sehr stark mit natürlich Spannung aufgeladen, was ich übrigens sehr gut gespielt fand auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir unseren Priester nochmal gesehen haben, weil ja einfach die Rolle komplett vernachlässigt wurde, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass eben Sam Stockwell
Dean Stockwell, ja.
Ja, also genau, andere Dinge gemacht hat, zu teuer war, ich weiß es nicht, vielleicht beides. Aber das fand ich cool, dass der aufgetaucht ist. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Figur tatsächlich. Ich fand, die hatte so wahnsinnig viel Potenzial, als wir am Anfang gesehen haben, dass der so ein bisschen sich im Graubereich bewegt hat und man nicht richtig wusste, ist er gut, ist er schlecht, oder hat er irgendwie verfolgt er nur seine eigenen Pläne, wie auch
ist
immer.
Ist er gut, ist er schlecht, Graube? Ja, wirklich? Also
ja,
Cavill,
ich finde ganz am Anfang.
Das ist doch ein fieser Möb, ganz ehrlich.
Ja, also. Genau, aber das ist ja jetzt auch das, wir wurde ja dann sehr schnell zum schablonenartigen fiesen Möb eben gemacht, genau. Und dass er jetzt nur so dieser, also er ist immer so der Antagonist und einfach nur schwarz und weiß, also immer nur so der Böse. Und auch das finde ich super langweilig. Ich finde, da kann halt einfach, habe ich Sam Stockwell gesagt, Dean Stockwell.
Ja.
Da kann Dean Stockwell halt einfach viel, viel mehr. Also ich
vielleicht,
finde,
weil er in der Serie mitgespielt hatte, in der der Protagonist Sam heißt. Das ist einfach.
Da, ja, wahrscheinlich
da
deswegen. Da
fließen immer so diese Sachen zusammen. Ich verstehe
ja,
das.
Aber also genau. Oder auf jeden Fall, das finde ich ein bisschen schade. Aber natürlich macht der mir immer auch mit am meisten Spaß, weil er einfach so die fiesen Bemerkungen reinhauen darf. Und auch so dieses, wir können euch den Pott auch ein bisschen versüßen, indem wir Bolter reinschmeißen. Und Bolter so, was? Überraschung. Wir wollen dich loswerden. Du bist im Grunde nur wichtig. Also aber das wurde ihm, glaube ich, ja ganz am Anfang schon gesagt, als er da auf dem Schiff war und er auch fragte, warum habt ihr mich überhaupt mitgenommen und so. Da wurde ihm ja, glaube ich, sogar 1:1 an den Kopf geworfen, dass er im Grunde nur als Spielstein innerhalb eines größeren Planes wichtig ist. Mhm. Und genau das ist ja auch das, was wir jetzt hier sehen mit dieser Verhandlung. Es macht Bolter auch natürlich, der versucht sich ja unentbehrlich zu machen, indem er eben ja auch versucht, eben diese wichtigen Hinweise zu geben, also jetzt auch hier mit dem Entschlüsseln von Schriften und diesen ganzen Geschichten, die er jetzt, und hier mit dem Tempel und was nicht alles und mit Hera und so, aber dass der da einfach einen schweren Stand hat, das war uns ja immer schon klar und jetzt wird ihm auch klar, wie entbehrlich er einfach ist oder unwichtig, weil ja, so wie die Menschen halt die Zylonen einfach nur als Dinge sehen, so wird er von den Zylonen auch nur als Ding gesehen, zumindest von den anderen Zylonen, also außer vielleicht Diana und Caprica, weil er einfach nur als Spielstein wichtig ist und dann ist denen auch scheißegal, so nach dem Motto, ja, dann kriegt ihr halt noch Bolter, dann könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt, also quält ihn, tötet ihn, whatever, schmeißt ihn halt nochmal aus der Luftluke, ist mir egal, so. Da dachte ich auch so, okay.
Ich frage mich auch tatsächlich wiederholt, wie ist sein Blick auf solche Situationen, weil wir haben natürlich auch schon hier als psychologische Laien, also nicht vorgebildete Menschen in dem Fachbereich, öfter auch schon diagnostiziert, hemdsärmelig, er sei ein Narzisst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nichts von dem, was wir hier sehen, da argumentiert die Serie gegen, er ist ein Narzisst. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie Menschen seinen Schlags oder seiner, wenn man so gepolt ist, wie Bolter darauf reagiert, weil genau hier müsste er eigentlich sehr, sehr deutlich sehen, dass ihn niemand gerade haben will. Für die Zylonen ist er einfach nur Mittel zum Zweck, also mit dem die handeln können, und auf der Galaktika will ihn im Grunde niemand wiederhaben, und wenn er dort landen würde, würde er wahrscheinlich zum Tode oder niemals endender Gefängnisstrafe verurteilt. Und Rosin reagiert ja auch super abschätzig, so von wegen, oh, den könnt ihr behalten und so weiter, und aus nachvollziehbarem Grund. Und ich frage mich eben, also die Frage beantwortet die Folge nicht, was geht da in Bolter vor? Ist so jemand, der so narzisstisch gepolt ist wie er, der ich auch vielleicht auch empathielos ist in so einer Situation und gar nicht nachvollzieht, was hier andere Menschen für ihn empfinden, steht er immer noch da und denkt sich so, wie komme ich da wohl wieder raus? Die müssen mich doch wieder haben wollen. Weil das ist ja schon so seine grundsätzliche Haltung. Egal was ist, es ist immer so dieses,
ich bin wichtig,
ja genau, ihr könnt nicht auf mich verzichten. Ich bin hier das brillanteste Hirn an Bord und ich bin hier der Auserwählte jetzt auch noch. Damit konnte er auch argumentieren, tut er nicht.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, inwiefern die anderen Zylonen da irgendwie eingeweiht sind in den Plan. Also ich habe schon das Gefühl, da kocht irgendwie jeder so sein eigenes Süppchen. Vor allen Dingen Diana, die ja offensichtlich auch die restlichen Zylonen nicht von ihrem Plan unterrichtet hat, da Truppen auf dem Planeten zuschicken und so weiter. Also sie kocht ja schon länger ihr eigenes Süppchen, aber da scheinen ja noch ein paar andere Dinge los zu sein. Und auch Caprica, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen abgeschnitten. Ja. Und also vom Rest der zylonischen Gesellschaft. Aber bisher war es eben so, dass Diana, Caprica und Bolter halt so eine Dreiereinheit gebildet haben, die dann miteinander quasi die gleichen Pläne ausgeheckt haben. Aber jetzt macht halt Diana ihr eigenen Kram. Mhm. Und Bolter stellt sich halt opportunistisch auf ihre Seite und Caprica ist eben raus. Also ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen alles, so dieses vermeintliche Hive-Mind, in dem alle irgendwie an einem Strang ziehen, ist es auch nicht mehr. Also das splittert alles gerade ein bisschen. Und das finde ich grundsätzlich auch interessant, wobei ich meine, drei Individuen, die absplittern, naja, die bringt man halt um und dann ist erledigt, ja. Also offensichtlich ist ja das Gros der Zylonen zieht noch an einem Strang. Ich frage mich auch, ich meine, sie drohen ja den Menschen, damit sie sagen, wir sind im Überschuss, nein, sagt man, wir sind 1:4,
in der Überzahl,
manövrieren wir euch als aus, genau, in der Überzahl. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum sie dieses Gespräch suchen und nicht einfach gleich schießen, aber offensichtlich
weil sie
wollen
den Standort
halt
des Tempels nicht kennen.
Ach so, okay, und aber ich meine, also, das wird doch wohl rauszufinden sein, also, ich meine, ja,
das
also
anscheinend nicht.
Torture und Folter und so ist ja ein Ding.
Ich habe das, glaube ich, auch vorhin schon mal vorbeigehend erwähnt. Ich finde das eben auch nicht wahnsinnig gut
vermittelt. Ich musste auch den Ron Moore-Kommentar hören.
Also mir war es nicht klar, dass die nicht wissen, wo der ist. Ich dachte, die wissen, dass er da ist. Also sie wissen, dass er auf dem Planeten ist und sie wissen auch, dass die Battlestar Galactica die ihn entdeckt haben. Also wissen sie de facto auch, wo er ist, aber offen, das war mir nicht klar.
Ja, ich bin auch zwiegespannt, weil ich einerseits denke, okay, ja, das ist okay, das ist so eine Auslassung, mit der kann man eigentlich leben, so von wegen, ja, die haben ja tatsächlich hier die auf dem Eigenplaneten stationierte Crew noch nicht getrackt, als Tyrell den entdeckt hat und insofern konnten sie auch nicht wissen, wo der ist. Andererseits musste er ja für Tyrell fußläufig erreichbar gewesen sein. Klar, das war jetzt so eine Montage, wie er da rumwandert und wahrscheinlich ist er auch mutmaßlich stundenlang da rumgewandert. In die Berge, aber er wird sich natürlich nicht tausende Meilen von seinem Lager da entfernt haben, sondern wahrscheinlich so Kilometer oder zwei, was weiß ich. Und Pi mal Daumen könnte ich das wahrscheinlich einschärfen. Andererseits, ne, der ist eben unterirdisch und dann muss man vielleicht sich einfach denken, gut, der ist so hermeneutisch abgeschirmt, dass der nicht für irgendwie Radarsysteme, Draedus, wie es in der Serie heißt, erkennbar ist. Das muss man sich dazu denken. Ich wurde aber auch nur darin bestätigt, also in dem, das will einem die Serie vermitteln, durch den Ron Moore-Kommentar, der dann irgendwann sagte so, haha, die Zylonen machen das, weil sie keine Ahnung haben, wo der Tempel ist. Und ich dachte, ach so, okay, das wissen sie nicht. Okay, alles andere wissen sie, aber das nicht. Alles klar, okay.
Ja, also aber gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das macht es doch ein bisschen klarer, auch wenn auch hier wieder natürlich so ein bisschen so, okay, Plothole, Logikfehler, whatever, aber es ist alles so ein bisschen, also wie gesagt, alles sehr convenient, alles sehr,
Ist für dich der Konflikt so klar? Also nicht, was das die romantische Rivalität zwischen Sam und Lee betrifft, sondern nachvollziehbar gewesen, warum da Sam austickt, als ihm gesagt wird, du wirst jetzt abbestellt, um die Zivilisten da anzuführen?
Ja, weil er halt einfach eine aussichtslose Situation sieht,
alles klar.
Wo die sozusagen als Kanonenfutter benutzt werden, weil er sagt, Zivilisten, die haben noch nicht mal ein Gewehr gehalten und es ist was ganz anderes, einen Punkt zu verteidigen, als solche Guerilla-Angriffe aus dem Nichts zu machen und dann wegzurennen. Also das ist halt einfach ein Unterschied.
Glaubst
und weil die da halt verheizt werden als Kanonenfutter, so habe ich das empfunden.
Glaubst du, Sam begreift das als, der will mich, also nicht nur für den Moment loswerden, sondern tatsächlich einfach auf eine Mission schicken, von der ich nicht lebendig zurückkomme?
Nein, das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, alle sind gleich, natürlich haben einige mehr Risiko, Sam zum Beispiel und die Zivilisten.
Ja.
Aber ich glaube, alle sind dem gleichen Risiko ausgesetzt zu sterben.
Ja.
Und allen Dingen, weil es halt einfach so wenig Leute sind, habe ich das tatsächlich nicht als eine Racheaktion empfunden, sondern einfach als wirklich, wer bleibt uns denn übrig? Und wir haben keinen anderen außer Sam. Er ist der Einzige, der schon mal mit Zivilisten in dieser Art und Weise gearbeitet hat. Und es ist im Gegenteil eher ein Vertrauen, das hier ausgesprochen wird, zumindest in seine Fähigkeiten.
Mhm.
Also man kann jemanden nicht mögen, man kann ihn für die Situation, in der man steckt, die Liebessituation verantwortlich machen und was nicht alles, aber auf professionellem Level scheint er ihn ja zu akzeptieren. Und aber trotzdem kommt es ihm, glaube ich, ist es jetzt auch kein Problem, wenn Sam dann ein großes Risiko eingeht. Also nach dem Motto, ich hätte es so oder so gemacht, aber es wird auch nicht schaden, wenn er da halt stirbt.
Ich finde auch, die Episode kriegt die Kurve am Ende, insofern, dass sie vermittelt, das ist zwar risikoreich, aber es ist nicht akut lebensbedrohlich. Ehrlich gesagt, mein erster Gedanke, ich hatte jetzt auch diese Folge hier seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen, als ich sie jetzt wieder sah, war, Kara will ihn loswerden. Die machen das tatsächlich einfach,
Kara
um ihn auf so eine...
Kara will loswerden, nicht Lee, okay.
Ist
das
nicht,
könnte, das glaube ich nicht, meinst du?
Gut,
es wäre, dann wäre ihr Problem mit der heiligen Ehe rau weg, aber
es gibt, glaube ich, vorher ein Gespräch zwischen Kara und Lee, in dem sie besprechen, dass eben Sam hier die Zivilisten anführen soll auf so einer Mission, um irgendwelche fossilen Energien abzubauen, wie auch immer. Ich glaube, die genauen Rahmenbedingungen spielen keine Rolle. Und ich habe das schon so begriffen, dass sie ihn tatsächlich loswerden wollen auf die Art und Weise.
Okay,
weil sie sagen, okay, gut, das ist quasi eine Selbstmordmission.
So hatte ich das gar nicht interpretiert.
Genau, ist ja auch nicht gegeben, weil die späteren Folgen argumentieren ja auch dagegen.
Ja.
Und Sam sagt zu keinem Zeitpunkt so, was, das wäre der sichere Tod für uns alle, sondern er sagt einfach, oh, ich mache das, also ich verharmlose das jetzt ganz ein bisschen, indem ich sage, ich mache das jetzt echt ungern, aber am Ende fügt er sich ja dann doch. Also. Trotzdem gibt es da noch dramatischere Entwicklungen und Kara stürzt ab bei einem Erkundungsflug, wird abgeschossen von den Centurions, die mittlerweile da genau von Diana runtergeschickt wurden und Sam will sie retten, sich auf eine Rescue-Mission begeben, um Kara zu retten und Lee sagt nein und hindert ihn sogar mit Waffengewalt
daran. Ich fand's auch interessant. Ich meine, Kara ist ja aus Situationen fliegerisch rausgekommen, wo wir gedacht haben, da musste schon dreimal tot sein. Und dann wird sie von so einem simplen Schuss quasi dahingerafft. Ja. Also es war so ein bisschen so, okay, ja. Mich haben meine Pilotenskills kurzfristig mal verlassen.
Es naja. Ist, da wird nochmal eine Situation, die eskaliert einfach, ich glaube, auch zugunsten einfach der Dramatik, dass man sagen kann, wir sehen so in 5 Wochen wieder, bleibt dran, kommt wieder zurück. Wir sind immer noch im Zeitalter des linearen Fernsehens und darauf angewiesen, dass Menschen dann eben auch sich daran erinnern, noch in 5 Wochen, dass es diese Serie gibt. Also deswegen sehr viel Dramatik und am Ende eben auch nochmal diesen dramatischen Cliffhanger mit Adama, der droht, hier die Nuklearraketen abzuschießen, die übrigens hier visual effect-seitig, also was die computergenerierten visuellen Effekte betrifft, sehr gut aussehen. Aber wir wissen doch, dass Adama die nicht abfeuern wird, oder? Mhm. Fragezeichen.
Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja, er ist schon sehr weit gegangen dafür, dass er sie nicht abfeuern möchte. Ich hoffe, haben wir ihn auch schon Pokerspielen gesehen? Ich glaube ja. Ich hoffe, das ist ein Bluff.
Ja.
Also sagen wir mal so, ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann wäre ja, also das sind ja wichtige Personen, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, ist quasi bei null. Aber trotzdem habe ich ganz kurz gezweifelt und dachte so, er wird doch da jetzt nicht. Ich hatte zum Beispiel erst gedacht, er schießt einfach irgendeinen anderen Kontinent auf dem Planeten ab. Also eine Nuklearwaffe auf einen anderen Kontinent, so nach dem Motto, und das ist meine Demonstration für euch, dass ich willig bin, diesen Planeten zu bombardieren. Aber dann hätte er quasi also einen Warnschuss vor den Bug gegeben, aber nicht seine Leute umgebracht. Aber ich weiß nicht, ob das zu durchschaubar gewesen wäre für die Zylonen. Aber also, ich weiß schon, also sagen wir mal so, ich traue es ihm zu. Aber ich glaube nicht, dass er es macht, weil dann wäre die ganze Serie halt am
Wir haben, womit wir dann noch einen weiteren Handlungsstrang hätten oder eine Figurenkonstellation mit einem offenen Ende. Also wir haben jetzt quasi, wir enden auf Sharon, die sagt, ich will das Baby sehen, ich will mein Baby sehen. Wir enden auf Adama und der Galaktika, die eben kurz davor ist, den Nuklearraketen abzuschießen. Wir enden auf dem ungeklärten Schicksal von Kara. Wobei, ich meine, wenn man jemanden nicht sterben sieht, ich glaube, das will einfach die Serienregel, da ist die Person auch nicht tot.
Also die hat ja mehr Leben als ich weiß nicht.
Wir enden auf dem ungelösten Konflikt zwischen Sam und Lee. Lee sagt eben, runter vom Planeten, wir explodieren gleich alle. Und Sam sagt eben, wir müssen Kara retten.
Nein, ich rette meine Frau. Ja. Interessant aber auch, aber er hat halt die Loyalität des Militärs nicht. Er ist ja auch kein Militär. Mhm. Deswegen kann er sich da auch viel mehr andere Dinge erlauben als jetzt Lee zum Beispiel. Aber offensichtlich habe ich ja, wie schon gesagt, also Lees Loyalität in erster Linie Militär und dann erst private Beziehung. Und bei Sam genau umgekehrt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir einen Mann aussuchen müsste, dann würde ich doch den nehmen, der mich priorisiert und nicht meinen Job.
Mhm.
Aber na gut. Ja, wir werden dann. Und Kara hat sich aus so vielen Situationen schon rausgeholt, die wird ja wohl noch schaffen, da zu überleben für ein paar. Obwohl man weiß nicht, ob sie verletzt ist, aber okay. Ja.
Wir reden hier viel von der, hatte ich mir doch notiert, zumindest einfach nur mal hier gedroppt, diese Information, auch wenn es nicht wirklich irgendwie zielführend ist oder ich glaube maßgebliche für die weitere Entwicklung ist, dass wir hier so einer alttestamentarischen Timeline folgen, weil wir kriegen jetzt zum ersten Mal so einen Zeitrahmen genannt, so von wegen, ja, das Pi mal Daumen war vor 4000 Jahren, also der Exodus des 13. Stamms von der Erde und damit haben wir quasi wieder hier so eine parallele Timeline rund zur christlichen Religion und jetzt gar nicht mal so Blick in den Olymp.
Wobei ja deutlich älter dann als die christliche Religion.
Schon ein bisschen, ein Ticken. Aber Pi mal Daumen, sage ich mal. Lass mal ein Jahrtausend aufrunden, dann passt es wieder.
Ich dachte nur so, und du wirst doch jetzt bitte nicht hier an dieser Stelle einen fucking Cliffhanger machen, oder? Und dann war es genau an dieser Stelle ein Cliffhanger und ich dachte so, nein!
Ich wünsche, wie gesagt, das ist super unterhaltsam. Ich mag die Folge auch wirklich gerne. Sie ist unterhaltsam wie weniges jetzt irgendwie, seit wir New Caprica verlassen haben. Allerdings, auch diese nuklearen Raketen und die Vielzahl davon, die sie haben, da dachte ich mir auch, als die da dann rauskommen aus der Galaktika, dann irgendwie die Klappen da geöffnet werden und die Dinge, und dachte, oh wow, warum haben wir die vorher nie gesehen?
Ja, und dann das bisschen, was sie noch an Waffen haben, die haben doch auch immer so wenig Raketen und so, dahin zu verschießen, naja, egal. Also wie gesagt, ich glaube da nicht dran, aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Was ich übrigens noch ganz spannend finde, das wollte ich vorhin schon sagen, und zwar 5 Wochen Pause, hallo, das ist ja nichts. Also da sind wir sind ja Jahre gewohnt an Pause zum Teil, bis zu 2 Jahren.
Aber ist auch ein Mid-Season Break.
Cliffhangern. Aber ich meine, ich sag mal 5 Wochen, das ist doch eigentlich noch sehr schön. Und aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Sci-Fi ja einfach eine andere Rotation hat als andere andere Sender da mit ihren Serien. Und deswegen sind da 5 Wochen eigentlich für die, glaube ich, normal. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine schöne kurze Zeit im Verhältnis fürs Warten, was wir schon von anderen Serien erlebt haben.
Ja, ja.
Ja, aber trotzdem, also insgesamt muss ich sagen, wir haben ja, also man konzentriert sich ja eher auf die Dinge, die einen stören in einer Folge und nicht so sehr auf die Sachen, die man gut findet. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt sehr viel gejammert hier, aber grundsätzlich war ich wirklich sehr gut unterhalten. Die Zeit ging super schnell rum, was bei mir immer bedeutet, dass eigentlich was, dass es mich unterhält. Und ich war am Ende dann auch wirklich so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt hören die ausgerechnet hier auf. Auch das hat für mich funktioniert. Also deswegen, ja, alles
bin
gut.
Bin ich komplett bei dir mit der kleinen Einschränkung. Einige Sachen funktionieren besser als andere. Bei einigen Sachen bin ich eben wirklich drauf gespannt. Also ich jetzt sowieso weniger, weil ich weiß, wie es weitergeht. Aber wäre ich auch damals gespannter gewesen als bei anderen. Ich glaube, ich war gespannter, soweit ich mich noch erinnere, darauf, wie es jetzt mit Athena, Hilo und ihrem Baby weitergeht, weil da tatsächlich einfach die Möglichkeiten vielfältiger sind, als was jetzt zum Beispiel die Sache mit Kara betrifft. Weil ich glaube, da kann man auch als einigermaßen erfahrener Seriengucker mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie nicht tot ist. Also,
ja, gut.
Also deswegen.
Außer der Planet wird abgeschossen, dann sind alle tot. Aber ich meine, hallo, wie realistisch ist das bitte? Also?
Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir auch eine kleine, passend zu diesem Mid-Season-Break, Pause machen, eine kleine Sommerpause von gerade mal 2 Wochen, dann sind wir schon wieder da. Und dann geht es eben weiter mit Rapture, glaube ich, im Original, auf Deutsch, die Supernova.
Sehr aha. gut.
Ja, auch ja, wiederum würde Spoiler.
Ja, Rapture ist doch Eruption, also Riss, Eruption oder so, oder?
Aber nicht im biblischen Sinne.
Ach so, was ist es denn im biblischen
die
Sinne?
Entrückung, warte mal, Rapture, warte, war das nicht irgendwie?
Mein Wörterbuch sagt das Entzücken, die Begeisterung, der Freudentaumel. Mhm. Kann das sein?
Das englische Wort Rapture bezeichnet im religiösen Kontext, ist aus der englischsprachigen Wikipedia, Entrückung. Es bezeichnet die eskatologische, also endzeitliche Vorstellung, dass gläubige Christen sowohl Lebende als auch Verstorbene plötzlich in den Himmel aufgenommen werden, um Jesus Christus in den Wolken zu begegnen.
Also sowas wie die, also sowas wie die Wiederauferstehung.
Ich sollte auch wissen, das kommt vom lateinischen Rapere. Und
ich hatte kein Latein. Wie gesagt, 4 Wochen, da kam Rapture nicht vor.
Ich sollte es wissen.
Ach so,
und das heißt,
okay.
Entreißen, wegreißen, also das
aber wie lange ist
das
denn jetzt schon her, also bitte.
Ja, das geht nie weg, das bleibt dein Leben lang.
Aber wir machen uns mal bis nächste Woche schlau, ob diese Art von Entrückung
nicht bis nächste Woche, aber bis in 3 Wochen.
Entschuldige, bis zur nächsten Folge, genau. Machen wir uns mal schlau, weil jetzt würde mich doch interessieren, ob diese Art von Entrückung eine geistige Entrückung ist, so nach dem Motto, du meditierst und wirst dann irgendwie in den Himmel aufgenommen, oder ob das dann so ein körperliches Ding ist. Also nach dem Motto, du stirbst und wirst dann wieder auferstehen.
Das ist natürlich transzendental, religiös, mythologisch, ja, wir sind bei Battle Star Galactica.
Spannend. Ja, du hast schon
oder man recht, bleibt stimmt. einfach beim deutschen Titel die Supernova, dann
ja,
weiß man, was
genau.
man hat. Ja.
Aber ganz ehrlich, also ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das hätte auf Deutsch übersetzen sollen, weil ich meine, selbst mit dem Begriff Entrückung hätte ich nichts anfangen können. Also da hätte ich auch, also selbst auf Deutsch hätte ich so, hä? Ja, cool.
Ich glaube, wenn man so viel theologisch angemalten Horror guckt aus Hollywood wie ich, wie jetzt, was ich,
dann
Angel Heart
kann man das
oder
einordnen.
Was, The Prophecy, da kommt einem sowas ab und zu entgegen, dieses Wort von dieser Begriff, diese Begrifflichkeit. The Rapture, aber im Deutschen nicht geläufig, von daher komplett okay. Ne? Die Supernova, so.
Ja. Und ich meine, legt uns das nicht nahe, dass es auf jeden Fall eine Supernova geben wird? Ich meine, sie steht ja an. Dass, also sie können ja alles Mögliche verhindern, aber das, was die Natur quasi von Natur aus ansteht, nämlich diese Eruption der Supernova, das wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, die ist verbrieft.
Kommen sie rechtzeitig weg?
Ja, ja, genau. Ich glaube, die ist verbrieft durch Gator, da kommt jetzt auch da führt kein Weg mehr raus oder drumherum.
Ja, ja.
Schreibt uns gerne an galaktikapodcast@gmail.com, unterstützt uns gerne unter patreon.com/bahnhofskino, falls ihr mögt, denn dieser Podcast ist komplett unabhängig, privat finanziert, produziert und wir leben alleine von euren Spenden. Vielen Dank dafür und hört dafür auch jede Folge Bahnhofskino Galaktika eine Woche vorab, wenn das nichts ist. So. Das war's.
Ne? Zum nächsten Mal, genau.
Kurze Sommerpause, da sind wir zurück.
Wunderbar, bis dann.
Ciao. Ciao, ciao.
What's your offer?
You give us the Eye of Jupiter. We let you go.
And we'll throw in Baltar.
What are you talking about now? What's he saying?
I'm improvising. Throw in something sweet in the pot. Besides, I suspect that the Admiral and Madame President would enjoy some nice, quiet, private time with the former leader. Am I right?
Worth thinking about.
Definitely worth thinking about.